Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 10.22 Uhr, es ist der 19. November. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Der Blick auf die Deutzer Brücke ist wunderschön. Die Nacht wurde zum Tage gemacht. Der Maxi hat seit, glaube ich, 3 Tagen 3,5 Stunden Schlaf pro Tag. Das sieht man vielleicht in den müden Maulwurf-Äuglein hier. Aber die Motivation ist peak high, denn heute erwartet Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ein neues Konzept. Wilma quatschen 4.8.
Out now. Yes, 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 let's go, sofort. Ohne Erklärung, let's quiz.
Okay, sollen wir Quiz anfangen? Okay,
quiz. Ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber let's go.
Okay, pass auf. Aber dann, also, ohne Erklärung?
Ja.
Okay, die Erklärung für dich aber, damit du das verstehst. Ich habe mit Chiara vorgestern auf der Couch gesessen und wir haben irgendwie Wer steht mir die Show geguckt, nachgeguckt und da ging es immer um so Musikquiz-Kram und so. Und dann habe ich irgendwie da ein Lied von Taylor Swift das erste Mal gehört und ich habe gefühlt das erste Mal. Ja, pass auf. Ich habe wirklich, glaube ich, das erste Mal bewusst ein Lied von Taylor Swift gehört. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mir was durchgehört. Ich erzähle euch warum. Was ich kannte, ist Shake It Off. Das kannte ich. Und alles andere kannte ich quasi nicht so richtig. Und dann war ich auf einmal so, wait. Weil ich wusste natürlich, dass die irgendwie gerade so einen Kinofilm hat, wo die quasi Konzertfilm und so. Und ich wusste, dass die natürlich eine große Nummer ist. Aber ich kannte quasi kein Lied. Und da ich aber wusste, dass eine gute Freundin quasi ein Big Swiftie ist und ich dieses Lied Anti-Hero quasi gehört habe und dachte, das ist Carly Rae Jepsen, meine große Liebe. Aber es war nicht Carly Rae Jepsen, sondern es war Taylor Swift. Dann dachte ich, ich kann einfach noch mehr Pop für 16-jährige Mädels hören und bin glücklich damit. Wie schön. War das schon beleidigend? Ich möchte niemanden, der
Taylor Swift angreifen.
Ich bin großer Fan geworden. Und das Witzige ist, dann hat mir die Freundin hat mir quasi, ich meine so, schick mir mal deine Top 10. Dann habe ich in der ersten Nachricht 40 Songs bekommen, glaube ich, so im Schnitt. Und dann kam nochmal eine Nachricht. Und das sind meine persönlichen Favoriten mit Hammer-Texten und auch nochmal 20 Lieder. Und ich war so, okay, let's get Swiftie. Ich werde jetzt auf jeden Fall.
Willst du mal die aktuelle Conspiracy dazu hören, warum Taylor Swift so erfolgreich ist?
Pass auf, ich sag dir erst meine, bevor die offiziell ist. Also ich habe so ein bisschen Sorge. Ja, also bevor ich mich da ich habe jetzt mich gestern mit ihrer Musik beschäftigt. Ich muss sagen, ich finde vieles gut und so 2, 3 Lieder fand ich auch sehr gut. Und manche Sachen fand ich auch dann irgendwann, wenn man irgendwie ein bisschen langweilig, muss ich sagen, so für mich persönlich. Aber alles andere als Kacke oder so auf jeden Fall. Aber meine Sorge war so ein bisschen, weil die jetzt ja mit Travis Kelce da zusammen ist und so weiter. Und man kennt so diese, das ist ein Footballspieler. Und deswegen gucken jetzt alle Mädels, also ich möchte jetzt nicht so, ne? Aber zum Beispiel, ich habe gestern, pass auf, große Geschichte. Also gestern waren wir beim Geburtstag von Dandy. So. Und da waren auch 2 Big Swifties witzigerweise. Und die haben dann erzählt, wie sie nachts immer wach bleiben, um das Konzert in Rio gerade zu gucken. Da ist irgendwie gestern jemand gestorben wegen Hitze, weil es kein Wasser gab. Deswegen wurde das Konzert heute Nacht um 2 abgesagt. Die haben Karten gekauft für nächstes Jahr hier in Deutschland. Gelsenkirchen, München, Hamburg gibt es eine Tour. Alter, die Karten haben die bekommen für 213 Euro pro Person. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich so ein bisschen Bilder gesehen und ich dachte so, irgendwie habe ich Sorge, dass das so ein bisschen Britney Spears-mäßig ist. Dass das halt quasi dann, dass die so kontrolliert wird von irgendwelchen Typen im Hintergrund und die muss so Dinge machen und jetzt ist so Image, die Country-Nummer nimmt dir jetzt keiner mehr, wir müssen das weiterentwickeln, dass das so voll die durchgestructurte Nummer so ein bisschen ist. Und irgendwann kommt ein Buch und sagt, Justin Timberlake hat mich verarscht. Nein, aber das ist so ein bisschen meine Sorge, dass da jemanden so hingestellt wird, wo so alles drauf projiziert werden kann. So ein bisschen wie so BTS in Asia. So, dass man so, das ist so für jeden was. So, jeder kann darin irgendwas sehen und es ist alles so perfekt und keine Ahnung was. Das ist das, was mich so ein bisschen, dass ich es schon zu perfekt finde, das macht mir ein bisschen, das gruselt mich so ein bisschen. Punkt. Also meine Conspiracy ist, sie ist eine Marionette. Vielleicht auch ein Vampir, aber ich habe mich für Marionette entschieden.
Okay. Meine Conspiracy hat gar nicht so viel mit ihrem Erfolg im Sinne des Managements oder der Struktur zu tun, sondern eher mit ihrer Person. Und zwar sagt das Internet, das ist jetzt nicht meine Meinung, obwohl ich...
Das Internet hat immer recht.
Nee, ich finde das aber auch, es hat so ein Stückchen Wahrheit im Kern auch ein bisschen. Taylor Swift als Person ist, ich glaube gerade für weibliche Zuhörerinnen, hat nicht diese Konkurrenz-Vibes.
Wer hätte das?
Also.
So Rihanna hätte die Konkurrenz-Vibes, so nach dem Motto, das ist so eine Alpha-Frau, quasi so ein bisschen,
die ist eher so. Eher so, verdammt, die ist irgendwie ultra attraktiv und ist so eine Frau, die würde mich schlecht aussehen lassen. So, wenn ich mit der unterwegs wäre, würden alle nur die angucken und ich würde voll. Und ich glaube, Taylor Swift
ist eher so die Girl, so ein bisschen meinst du?
Ja, eher so die Girlfriend-Vibes, so eher die supportet, nicht die dich quasi in Schatten stellt. Und das ist so der Grund, warum, also das Internet sagt, viele Frauen finden Taylor Swift halt voll gut, weil die in ihr nicht diese Konkurrenz sehen, sondern eher eine gute Freundin. Und da dachte ich mir so, okay, ja, juckt mich eigentlich nicht. Was. Und dann habe ich mir dann gleich Frage gestellt wie du, weil ich habe nämlich gelesen, sie ist jetzt Milliardärin. Sprich, sie hat quasi mit Musik und allem drumheran mehr Geld verdient als die meisten anderen Musiker ever. So. Mhm. Und dahinter steckt halt voll die Maschinerie. Ne? Also die macht ja so Netflix-Specials, so Kinokonzerte, dass du ins Kino gehst, um ein Konzert zu hören, weil du ja nicht vor Ort sein kannst. Also, ich glaube, die kriegt das. Also
die Karte kostet 25 € und jeder zahlt das.
Ja, kriegt das hin, was sich alle wünschen, nämlich, hey, du hast einfach eine Künstlerin und du kannst quasi jegliches Format, was um die Kunst herum existiert, monetarisieren in irgendeiner Form. Das kriegt die halt übelst geil hin. So. Also, ich glaube, alle anderen wären froh, wenn sie irgendwie die Hälfte davon hinbekommen würden. Ja, jetzt weiß ich halt null, inwiefern sie das irgendwie super cool findet oder ob sie quasi im Keller versklavt wird und immer nur zu Konzerten rausgeholt wird.
So, ob sie ein Roboter ist.
Wer weiß, das wissen wir nicht. Und wenn wir schon über Taylor Swift sprechen, ich muss kurz was gestehen. Ich bin ein aktiver Swiftie-Supporter. Ich schmuggle nämlich Hardware. Swift Hardware. Nein, Spaß. Also ich habe auf der Arbeit habe ich einige Menschen, die sehr, sehr krass dieses neue Album feiern. Aha. Und es ist wohl so, du kannst dieses Album als CD, warum auch immer Menschen CDs kaufen, in vielen Ländern nicht kaufen.
Ah.
Aber in Deutschland kannst du. Und irgendwann erhielt ich so Nachrichten im Arbeitskontext so, hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Könnte ich was zu dir bestellen? Kannst du es mir dann schicken? Ich so, hey, klar, gar kein Ding. So. Aber ich muss damit sagen, ich habe nicht die CD selbst angefasst, aber ich habe das Paket, wo die CDs drin waren, schon angefasst. Also bin ich einem Swiftie da quasi. Ich bin Swift-Supporter. Ich unterstütze das. So.
Nice.
Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber das ist meine kleine Hintergrundgeschichte.
Auf jeden Fall. Ja, weil ich habe jetzt witzigerweise, weil ich, ne, wie gesagt, vorgestern das mal so auf dem Schirm gehabt, dann irgendwie der Freundin geschrieben, dann gestern auf den Geburtstag so, ging es nur darum. Und ich dachte mir so, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Ich habe nichts mitbekommen. Ich dachte immer hier so, der neue, also ich, so nach Ed Sheeran kam für mich noch hier Dingsbums. Wie hieß der? Wie heißt der? Von... Nicht von Us Five, nein, hier von Outer Boyband, der jetzt hier so auch so für die Queer Community steht und der so ganz viel positive, hier Watermelon Sugar, wie heißt der denn?
Harry Styles.
Ich komme gleich. Danke, korrekt. So die habe ich noch mitbekommen, so, ich alter Mann, aber irgendwie hat Taylor Swift vor mir vorbeigegangen, aber vielleicht, weil, wie du sagst, vielleicht, weil es wirklich einfach so absolut nicht meine Zielgruppe ist, sondern eher so dieses. Nette Girlfriend-Image, so ein bisschen wie du sagst. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt voll die gute Projektionsfläche für alles so ist, weil ich habe mir so die Texte so ein bisschen jetzt so durchgehört, so, ne? Und das ist halt wirklich so, also ich sag mal so, Zum Beispiel bei Wildest Dreams. Natürlich habe ich mich informiert. Mhm, das ist übrigens noch nicht die Überleitung zu dem, was, also das ist nicht das Thema, was ich vorbereitet habe.
Da geht's halt irgendwie, auch sehr täuscht, muss ich sagen.
Da geht es irgendwie so um so eine Beschreibung von so einem großen, gut aussehenden Mann, also Typen und irgendwie so, wie sie verliebt ist, so ein bisschen, was sie Tolles machen. Und dann sind sie im Wonderland und keine Ahnung. Also gefühlt, das ist alles so... So harmloses, nettes Getexte irgendwie. Mhm. Und da sind wahrscheinlich auch total viele diepe Sachen dabei, die ich noch nicht auf dem Schirm habe. Also bitte köpft mich nicht und schneidet mir die Beine ab, liebe Swiftos. Ich werde mich noch weiter reinarbeiten. Swiftos. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das, wie gesagt, einfach eine super, im positiven Sinne, Projektionsfläche einfach ist. So, wo du halt irgendwie Katy Perry und, keine Ahnung, Rihanna, Beyoncé und so, die sind halt alle, wie du sagst, also würde ich jetzt sagen, die sind alle zu starrig. Also auch, wen gibt's noch, Lady Gaga, ja, und ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach so unerreichbar auch wirken, dass ja auch deren Image ist und so ein bisschen so in die Richtung. Oder nimm jetzt so hier, na, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und deswegen, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Erfolgsrezept irgendwie dahinter. Mhm. Ja, wie gesagt, meine Sorge ist noch irgendwann, dass er in 10 Jahren rauskommt, dass alles ein bisschen nicht so geil für sie war irgendwie. Aber das ist natürlich total vermessen zu sagen, hört, die ist bestimmt nicht glücklich. Keine Ahnung, I don't know. Ich muss mich da mehr reinarbeiten. Kommen wir jetzt zu dem, was ich eigentlich ohne Einleitung machen wollte. Und zwar habe ich dann nämlich gedacht, apropos Milliardärin, dachte ich so, hä? Wie viele Leute hören denn eigentlich so Taylor Swift? Was hat denn so ein Taylor Swift-Song eigentlich, guck nicht nach, für eine Klickzahl irgendwie so? Und hast du so eine grobe Idee, was denn der meistgestreamte Song von Taylor Swift für eine Klickzahl bei Spotify hat? Ohne jetzt YouTube-Streams
Nicht nach, keine Sorge. Aber ist, das zu verstehen, zählt Spotify Klicks doppelt? Also wenn ich jetzt zweimal das Lied höre, wird das zweimal gezählt? Oder ist es pro Person? Also ich höre das einmal, ein Klick. So reden wir über Anzahl an Menschen, die jemals dieses Lied gehört haben, oder Anzahl der Hörer, der Male des Hörens.
Wörter, nee, wir gucken auf das, was bei Spotify hinter dem Song steht.
Ja, aber du weißt nicht, was das jetzt ist, ob das jetzt
die... Ich weiß nicht, was das ist, ehrlicherweise.
Ist das die Streams? Also weil so Swiftie könnte ja halt einen und denselben Song like so 7000 Mal hören, dann ist das halt.
Pass auf, ich geb dir mal eine Referenz. Ich geb dir mal hier Linkin Park, pass auf. Ich geb dir mal hier Linkin Park, also das end. Auf. In the End hat 1,7 Milliarden
Streams. Ja, kommt, dann ist Taylor Swift bei locker so, eher so, ich glaube 10 Milliarden.
Nee, witzigerweise.
Was? Mhm. Also ihr erfolgreichster Song.
Ne? Ja. Genau, nicht alles zusammengerechnet und so, ne, das meine ich jetzt gar nicht, ne, die hat halt so viele Lieder, wenn man die jetzt alle zusammenrechnen würde, wären es wahrscheinlich 100 Milliarden so, ne, aber der meist streamt Song, der mir jetzt hier zumindest angezeigt wird.
Warte mal ganz kurz, ich muss was dazu sagen, die war voll lange, glaube ich, gar nicht auf Spotify verfügbar.
Das kann gut sein, das sind wahrscheinlich Erklärungen, ja?
Ja, weil das habe ich nämlich noch im Gedächtnis. Es gab so einen riesen Skandal, dass die gesagt hat, hey, ich nehme meine ganze Musik vor ein paar Jahren, ich weiß komplett runter von Apple Music und Co., weil sie gesagt hat, ihr zahlt mir zu wenig, ihr
Pieps. Die hat halt gut Druck ausgeübt, stimmt.
Genau, und jetzt die Frage, seit wann zählen die? Und deswegen könnte die Zahl halt auch super niedrig sein, weil die halt erst vor kurzem wieder ihr Comeback auf Social Media, auf Spotify und Co. hatte.
Das ist eine sehr, sehr gute Erklärung, wie ich finde, weil, also den Song, den ich gerade sehe, der meistens Streams hat, ist Blank Space mit 1,6 Milliarden. Und das würde mich halt, also, das kann natürlich sein, dass es jetzt in dieser kurzen Zeit dann quasi erst ist, sozusagen, weil es hätte mich schon gewundert, bei diesem Milliardenphänomen gerade sozusagen, dass Linkin Park in the End mehr Streams hat, als das klar ist, in the End seit 10 Jahren auf Spotify, so ungefähr, das darf man nicht vergessen, diese kumulative Wirkung irgendwie. Aber das heißt, wir haben jetzt so Taylor Swift mit 1,6 Milliarden und In The End mit 1,7 Milliarden. Jetzt gehen wir quasi in das kleine Quiz über. Weil daraufhin dachte ich dann so, ja, aber was ist denn eigentlich der meiststreamed Song auf Spotify?
Alter,
und dann habe ich mich versucht immer so...
Last Christmas.
Scheiße, das kann natürlich wirklich sein.
Nee, keine Ahnung, weil es einfach mal so...
Nee, wrong.
Damn.
1,2 Milliarden.
Der meistgestreamte Song.
Ja, gib mir.
der jüngsten Zeit? Oder ist das wahrscheinlich so? Also ich hätte so zwei Tipps. Entweder ist das ein All-Time, so ein Song, den jeder geil findet, aber da fällt mir gerade keiner ein. Aber es gab so einen Künstler aus Südamerika, der hatte vor kurzem so einen richtig crazy Durchbruch. Der so irgendwie Crazy Rabbit oder? Nee, wie hieß der Typ? Der macht so,
Crazy Rabbit?
Oh, also so einen richtig dummen Namen. Warte, ich muss mal. Oh, wie hieß der Typ? Aber der kommt auf jeden Fall in Frage, wenn es jetzt darum geht, so, was sind so die krassesten Klickzahlen? Ich glaube, auf den würde ich jetzt so aus der jüngsten Zeit, auf den würde ich tippen. Ohne zu wissen, wie er heißt, aber ich weiß
nicht. Ja, das Problem ist, den kann ich da nicht finden, wahrscheinlich.
Achso, ja.
Aber zum Beispiel, also um noch dir so ein bisschen Zeit zu überlegen zu geben, ich habe zum Beispiel Stevie Wonder, Happy Birthday gedacht.
Oh, okay.
Das ist so die gleiche Guest wie Wham und halt einfach was Altes irgendwie.
Ja.
Aber es ist gar nicht dabei. Also ich finde, okay, das Happy Birthday ist gar nicht bei ihm aufgelistet sozusagen. Aber welche, gib mir ein paar Namen, welche würden dir noch so einfallen?
Bands oder so, jetzt? Bad, genau. Bunny. Guck mal, Bad Bunny. Das ist der, den ich meinte. Bad
Bunny?
Ja.
Okay, noch nie gehört. Nee.
568
Millionen. Nee, 705. Nee, sorry, man muss immer anscheinend auf mehr Anzeigen klicken. 1,5 Milliarden.
Also ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Ist jetzt so
Mi Porto Park. Bonito.
Ist jetzt eigentlich so Linkin Park und Taylor Liga,
ja,
ne? Ja. Aber ist nicht.
Hätte ich wirklich nicht gedacht, weil ich keine Ahnung, was ist. Nee, 1,6 Milliarden sind das.
Okay, der krasseste Song, meist gestreamte Song.
Ja, wenn du den Namen nicht weißt, kannst du auch Künstler sagen und dann.
Oh, warte, auch, warte, okay. Ich hab so eine Idee. Aber nicht Gangnam Style, oder?
Auch guter Guess, aber ich glaube, das ist nur YouTube-Video.
Ah, shit, weil das hat auf jeden Fall den Rekord bei YouTube einmal gebrochen.
Ja, genau. Aber nee, es sind nur 500 Millionen.
Okay, letzter Guess, Justin Bieber.
Warte, habe ich auch nicht drauf, witzigerweise auch nicht geguckt. Naja, nicht schlecht, nicht schlecht. Stay hat 2,83 Milliarden. Ist, glaube ich, unser gerade Favorit, ne? Unser führender gerade.
Ja, ja.
Was habe ich? Sag dir mal dann, wenn du, also du kannst gerne noch Namen einwerfen, aber ich möchte es dir auch nicht so unangenehm machen. Ich habe dann nochmal so geguckt, okay. Ich habe dann Eminem geguckt, weil ich so dachte, der ist mittlerweile auch wieder von allen gehört.
Mhm.
Und da ist der Most-Stream-Song Lose Yourself natürlich mit 1,9 Milliarden. Also auch mehr als Taylor. Das war immer so meine Referenz. Ich dachte, Eminem hat mehr als Taylor Swift. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Aber jetzt habe ich durch dich die Erklärung wahrscheinlich, dass das an diesem Boykott wahrscheinlich liegt in irgendeiner Form. Dann dachte ich noch, weil das Problem ist, ich habe ja keiner von TikTok und so. Ich habe gedacht, was sind so TikTok-Songs irgendwie? Und dann habe ich nur so Namen im Kopf gehabt wie Dua Lipa zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer das ist. I don't know. Keine Ahnung,
weiß ich, wer Dua Lipa ist?
Nein, Mann, ich bin ein alter Mann. Was soll ich sagen?
Okay. Sollen wir mal.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, sorry, mach weiter.
Nee, auf jeden Fall hat die unendlich viele, also die hat echt krass viele Lieder mit über 1 Milliarde Klicks. Und das Most Clicked ist Don't Start Now mit 2,4 Milliarden.
Mhm.
Das war dann lange mein Best Guess in unserem kleinen Spiel. Ich habe Justin Bieber wirklich vergessen. Das ist wirklich gut, dass du da so schnell drauf gekommen bist.
Aber ich habe jetzt gerade mal parallel ChatGPT gefragt und ich habe die Antwort.
Pass auf,
weißt du es schon? Also,
ich kann dir sagen, was mein höchster war. Also, ich hab nicht nachgeguckt, weil Kara wollte immer nachgucken. Ich hab gesagt, nein, wir müssen die nächsten Tage das Spiel spielen und gucken, ob wir was eins
werden. Wow,
okay. Und meins war dann, mein Best Guess war dann, also ich dachte dann noch irgendwie Beyoncé, dachte ich, wäre noch irgendwie im Rennen, habe ich gedacht. So mit Halo, aber es ist auch nur 1,4 Milliarden. Und dann bin ich, das, was ich dir eben auch gesagt habe, natürlich auf Ed Sheeran gekommen. Und Shape of You war dann das Beste, das ich bis jetzt hatte. Das war nämlich 3,68 Milliarden. Shape of You von Ed Sheeran. Aber was ich gerne nochmal, bevor du es mir spoilerst, nachgucken würde, wäre Harry Styles, weil der ist mir gerade eben erst eingefallen und ich dachte, der könnte noch krass sein. Aber As It Was hat nur 2,8 Milliarden tatsächlich.
Guck mal The Weeknd.
Ey, wer ist das? Ich kenne den nur vom Super Bowl. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist.
Du kennst The Weeknd von damals, von Twig und Salajin.
Da gab's den schon?
Ja, da haben wir den als erstes Mal gehört.
What? Ist mir nicht klar. Also Starboy hat 2,8 Milliarden.
Ja, Blinding Lights müsste irgendwie 3,7 haben.
Ah, nee, 3,9 sogar. Jo.
Ja, also, Kid. Ja. Und das ist angeblich laut ChatGPT der Winner.
Oh, das The Weeknd
haben wir gehört, als es noch nicht cool war.
Zwar, ach, krass, da gab's den schon.
Ja, das war, ich glaube, der Song, den wir das erste Mal gehört haben, war The Morning. wenn du den hörst, dann macht's vielleicht Klick. Das war das, was wir so Siegburke so oft gehört hatten beim Training.
Ach, interesting, so, weil ich habe den nur beim Super Bowl das erste Mal gehört und dieses Starboy kenne ich, ne? So,
yeah, yeah.
Oh, der fucking Starboy. Ne, ne? Und dachte mir so, irgendwie so ein bisschen generische, langweilige Musik, muss ich ehrlich sagen. Für mich, also es klingt irgendwie gemein, aber es ist nichts für mich, was ich mir jetzt irgendwie anhören würde. Dachte, ist so okay, netter Künstler und keine Ahnung was. Aber interesting, wenn du mir jetzt sagst, wir hatten ihn damals mal gehört schon.
Ja, das war, da haben wir The Weeknd so kennengelernt und dann war er, glaube ich, relativ lange halt nicht so krass und dann hat er irgendwann den Durchbruch und war auf einmal so mit so A-List mit allen krassen. So.
Crazy, Künstler. Ja, ich sehe hier so, Echoes of Silence ist so 2011 rausgekommen.
Ja.
Ich kenne das Cover, yo, warte mal, ich habe das Cover schon mal gesehen.
Du kennst auch damals den Song, wenn du dir anhörst später, dann wirst du auch merken, ach stimmt, damals, ja, das lief doch immer beim Training, ja, ja,
genau. Interesting. Ja. Ja, das war meine kleine Rubrik des Quizzes, weil ich das nämlich interessant fand, weil ich dachte, so diese Riesenphänomene, und ich wollte mal so gucken, wie ist es so, dieser TikTok-Songs daneben, ich habe noch Ariana Grande danach geguckt und so, die ich auch nicht, also wo ich so merke, ich höre einfach kein Radio mehr. Und wenn die in meinem Release-Radar, das halt super bubble-mäßig konserviert ist, wo da gerade nur Domiziana, Chiago und Paula Hartmann sind irgendwie so, dann kriege ich das nicht so mit, was in der Welt passiert. Und fand es dann irgendwie interessant, dass Eminem so viele hat. So, und dann vor allem immer im Verhältnis zu Taylor Swift, muss ich sagen. Aber jetzt erklärt sie mir doch nochmal einiges, weil dann ist es wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis sie jetzt dann wahrscheinlich auch The Weeknd irgendwie einholt, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, was viele halt nicht auf dem Schirm haben, ist halt, dass wenn du jetzt mal so Südamerika nimmst, so einfach die Einwohnerzahl von allen Ländern, so die irgendwie vielleicht auch irgendwie so Spanisch, Portugiesisch irgendwie so als Sprache auch in der Kunst irgendwie hören, da sind halt Leute dabei wie Bad Bunny, kennt halt keine Sau hier, aber kennen halt Millionen von Menschen halt in dieser Region und halt dann auch in Spanien und Portugal und zieht so ein bisschen auch nach Europa mit ein. Das gleiche hast du in Indien, wenn du einfach überlegst, du hast 1,3 Milliarden Menschen, wenn da halt irgendein Künstler irgendwie auf einmal hochkommt, der dann so ein bisschen, sagen wir, du hast die indische Taylor Swift, so dann ist das, was wir jetzt so bei Spotify erzählen sehen, halt lächerlich. Die kriegt das halt vervierfacht, locker. So einfach nur von der Anzahl an Menschen, die potenziell halt das hören wird. Das ist halt unvorstellbar, wie klein dann auch Europa und Amerika quasi einfach nur in Anzahl an Menschen dann auch wirkt und wie klein diese Phänomene dann auch sind im Vergleich.
Absolut. Gut, dass du es nämlich auch sagst, weil ich hatte nämlich dann gestern noch gedacht, okay, ich habe den Favorite, den krassesten gefunden mit BTS, dachte ich halt dann, ne? Dieses koreanische krasse Phänomen. Ich dachte, okay, ganz Asien.
Nein, Alter, und Blackpink, Deutschland und so weiter. BTS.
Nee. Ja, aber BTS Best Song ist Dynamite mit 1,8 Milliarden. Also Eminem hat mehr. So, das hätte ich, aber dann hatte Chiara den Einfall, naja, wahrscheinlich haben die in Asia kein Spotify. Wahrscheinlich hören die das alles über Tencent Audio.
In China auf jeden Fall und ich glaube halt in anderen Ländern gibt es auch noch andere Streaming-Dienste, die wir halt hier nicht auf. Also die
genau.
Halt,
ne? Deswegen darf man das nicht vergessen. Blackpink, bester Song, How You Like That mit 98 Millionen.
Schwach.
Schwach.
Schwach. will mal quatschen, bestes YouTube-Video 10.
7, 8 Klicks.
Aber davon wir 3.
Aber das fand ich wirklich interessant, dann so zu sehen. Also, ich hatte vorher gar keine. Ich habe irgendwie nie auf dieses Klicks geachtet und dachte mir so: Ach, krass, eine Milliarde Klicks ist schon crazy. Also, vor allem dann eben für so Songs, die jetzt nicht. Genau, ich hatte dann noch Michael Jackson und so, hatte ich auch noch im Kopf und The Beatles, weil ich dachte, okay, die sind bestimmt seit Anfang auf Spotify und die hatten aber bei weitem nicht so viele Klicks. Also Michael Jackson hat irgendwie auch 1,8 Milliarden oder so, auch bietet oder so. Aber dann finde ich eben krass, in wie kurzer Zeit wie viele Klicks da generiert werden. Und das hatte ich gar nicht so krass auf dem Schirm. Aber ja, ich glaube, es ist halt diese Entwicklung des, du hast nicht mehr diese Album, also die Alben sind einfach nicht mehr the thing, sondern du willst halt irgendwie vielleicht jetzt wieder auch langsam so ein bisschen, aber ich glaube, du willst halt diesen einen Hit landen, der in allen Hot Rotations, in allen Spotify-Playlists ganz oben steht und so weiter und für alle TikTok-Videos genutzt wird, im Kino-Trailer, das war nämlich bei, wer war das denn? Wir haben auch irgendwie nachgeguckt gestern. Wie heißt der Typ, der auf dem Pferd reitet? Post Malone. Haben wir auch noch gedacht.
Meinst du nicht Lil Nas X?
Ja, Ich dachte, das wäre der gleiche.
Post reitet
keine nicht. Ahnung. Nee. Ja, ich dachte, das wäre der gleiche. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Aber so Post Malone dachten wir noch. Und witzigerweise, sein größter Song, sein meistlicher Song ist irgendwie der Outro- oder Intro-Song von so dem Spider-Man, von dem Animations-Spider-Man. So, ah, fand ja, ich auch interessant. Klar. So, dass der, ne, dass die halt versuchen halt wahrscheinlich Songs zu machen, die halt im Kino laufen, die Leute denken, ah, geiler Song, dann stehen die auch meistens noch dabei und dann gehen die auf Spotify und klicken the crap out of it. Und das fand ich irgendwie, ja, ist halt wahrscheinlich eine spannende Industrie gerade so.
Aber wobei, wenn man sich Taylor Swift anguckt, die macht ja, geht ja tief, ne? Die hat jetzt zum Beispiel dieses neue Album, habe ich gesehen, wenn ich es bei Apple Music gucke, Taylor Swift Alben, dann gibt's das irgendwie 17 Mal gefühlt. Ja. Es gibt die Morning Version, die Midnight Taylor's Version, Edition. Die Akustik, die Taylor's Edition, es gibt, weil irgendwann hatte ich diesen Moment, wo ich gefragt habe, ja, was ist denn das neue Album, so nur aus Neugier, und dann hieß es, ja, es kommt drauf an, es gibt so 20 Versionen davon, und da merkst du halt so, da wird halt auch schon viel halt recycelt und halt auf Album gesetzt, was total Sinn ergibt, weil wenn du einmal einen Fan gewonnen hast, dann kannst du ja immer, also je mehr die Person dann von dir hört am Stück in verschiedenen Varianten, desto besser.
Naja, auf dem Album sind auch irgendwie, das jetzt gehört habe, dieses Taylor's Version Album, da sind glaube ich auch 25 Songs oder so. Also es ist unendlich viel. Aber ich kann es total nachvollziehen, weil stell dir vor, damals hätte Linkin Park, irgendwie ist ja Numb Encore, ist ja eigentlich das. Ne, du hattest Numb schon als Song so und dann kam Numb Encore mit Jay-Z und du dachtest hier, geil, das ist das Beste, was es gibt, so, ne? Und wenn du jetzt irgendwie, wie du eben, wenn die hier in the end nochmal anders aufgenommen hätten, so ein bisschen anders mit einem größeren Rap-Part, hätte ich mir das alles angehört. Natürlich.
Die haben doch jetzt ein Album rausgebracht, das hat voll viele Demo-Versionen von den Liedern mit dabei. Ja. Das hat auch wie so 40 Songs und 34 davon gefühlt sind einfach so Varianten davon. Also oft halt so eine Demo-Variante, wo die halt, wo du merkst, oh, das sind so ein paar Elemente, die haben es dann in den Song geschafft, aber vieles davon haben die auch wieder rausgeschmissen. Und das ist eigentlich ganz cool, habe ich mir auch angehört, wo ich mir denke, ja, ist eigentlich nichts Neues, sondern eher so wie so eine Art, bei dem Film, so eine Art Vorgeschichte zum Film. So
die Ja, du würdest damit jetzt nicht zum Linkin Park-Fan werden, wenn du es das erste Mal hörst, aber wenn du das halt schon eh cool fandest oder findest, ne, dann, ja, deswegen ist eigentlich ganz, ist irgendwie spannend und clever. Ja. Total. Aber das war nur mein kleines Streamspiel und ich wollte da anschließend noch, um das Musikthema abzuschließen, will jetzt übrigens, ach nee.
Ja, kannst nachher angeben, wie cool ich bin.
Absolut. mit ChatGPT von. ich mache diese Woche so ein bisschen Unterricht. Wir haben gerade, also ich mache zur Abwechslung mal Unterricht. Wir haben gerade das Thema Hohlmann, der beschäftigt sich mit Jugendkrisen. Mhm. Und also so Entwicklungsaufgaben, ne? Was müssen alle Jugendlichen machen? Die müssen sich irgendwie binden und ablösen von ihrer Familie oder neue Menschen binden. Die müssen irgendwie lernen zu partizipieren in Politik und sonst weiter. Die müssen sich qualifizieren und die müssen konsumieren. So, also bewusst konsumieren quasi. Mhm. Das sind so die vier Entwicklungsaufgaben, die er aufgestellt hat. Und sagt so, es ist irgendwie, Identitätsbildung ist immer eine Mischung aus oder eine Balance zwischen Individuation und Integration. Also du willst deine Individualentwicklung vorantreiben, aber musst dich auch irgendwie integrieren in die Gesellschaft. So. Also das sind so die Basics. Glaube ich, relativ harmlos, braucht man nicht viel dran kritisieren.
Okay.
Und da kann man immer ganz gut Songs zu analysieren. Und das habe ich jetzt das erste Mal gemacht, also mal geplant, weil natürlich viele Künstlerinnen und Künstler in ihren Songs genau diese Jugendkrisen quasi verarbeiten und sagen so, alle wollen, dass ich so bin wie das, aber ich will doch eigentlich nur so sein und so weiter. Und das war witzig, weil da habe ich mal so ein bisschen dann eben so runtergesammelt. Da ist das sowas wie Prinz Pi, Kraftklub macht da, hat da gute Sachen zu, von SDP gibt's was und so. Und da wollte ich dich fragen, ob dir gerade noch was in den Kopf kommt, was ich dir noch reinwerfen kann, weil es mir natürlich auch viel Freude macht, denen einfach 10 Jahre alte Lieder von uns zu zeigen und deren leere Blicke zu sehen, wie sie einen so angucken. Petzer, es ist mega unangenehm, warum hören wir das gerade?
Geiler wäre natürlich, wenn du jetzt aktuelle Sachen hättest, ne? Also nicht
unsere. Habe ich natürlich auch. Wie gesagt, Kraftklub habe ich drin, das kennen die natürlich alles. Taylor Swift habe ich jetzt reingenommen.
Kraftklub, ehrlich gesagt.
Was ist Kraftklub? Niemand, stimmt. Niemand. Du hast absolut recht.
Ja, kenne ich gar nicht. Nee, fällt mir jetzt spontan gar nicht so nichts zu ein. Also, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde nachdenke, bestimmt, aber jetzt so. Ne.
Ja, wenn es dir einfällt, kannst du Bescheid sagen. Ich habe irgendwie geguckt.
Aber du weißt schon, dass Kraftklub rechts ist, ne?
Nee.
Steht hier, der Welt.
Mm. Wenn die Welt das schreibt, muss das stimmen. Springerpresse ist immer die beste Presse.
Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass absolut. du du weißt.
Absolut.
Nee, aber coole Idee auf jeden Fall, das so ein bisschen zu verbinden mit Popkultur und ja.
Das könnte witzig werden, genau. Aber gut. Ich dachte, du hast irgendwelche so weinende Rapper, die aus Amerika, die da irgendwie gut zu passen, aber wahrscheinlich verarbeiten die alle.
Ja, bestimmt alle. Ja. Alan Eminem, ich meine, der hat seine ganze Lebensgeschichte
verarbeitet. Ja, ich wollte erst, Mockingbird wollte ich erst nehmen oder so, aber so erstes Kind und so. Aber naja. Ja. Das von mir, aber wir haben ja so ein bisschen eigentlich gesagt, dass wir es witzig finden, wenn wir uns so ein bisschen vorbereiten auf den Podcast mal zur Abwechslung. Und da haben wir beide so ein kleines Mini-Thema quasi rausgesucht, wo wir gesagt haben, so
10 Minuten vorbereitet.
Dann shoot, mein Bester.
Ich dachte, du darfst anfangen.
Hey, ich hab doch gerade die ganze Zeit.
Ja, aber ist, ja.
Ich kann auch starten, wenn du willst. Ja, das macht mir gar nichts.
Ja, ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, dein Thema ist spannender. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Du warst so voller Energie. Ich will nicht, dass. Meine hört jetzt eh keiner mehr zu, aber ich will nicht, dass wir die Chance vertun und dann mit meinem langweiligen Thema halt Leute noch verprellen.
Ich weiß nicht, ehrlicherweise, weil ich habe wirklich was rausgesucht, wo ich dachte, ja, das wirst du halt nie Berührungspunkte mit haben, wahrscheinlich. Gott. Und zwar ist es so:
Emotionen.
Ja!
Wusste ich doch.
Ich habe einen Podcast gehört und da ging es um ein Buch. Da wurde irgendwie ein Buch empfohlen. Da ging es darum, dass die Eltern der Nachbarn immer streiten und dass die Eltern, dass man so ganz unangenehm mitbekommt, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, so ungefähr. Und ob es dann darum geht, dass wenn du irgendwie da ausziehst, ob du dann dieses Buch in den Briefkasten wirfst, nach dem Motto, ey, lest es mal, damit ihr auch nicht mit euren Kids umgeht. Mhm. Und ich dachte so, klingt irgendwie nach einem pädagogischen Buch. Klingt ja sogar mal ganz interessant für mich vielleicht. Guck ich mir mal ran. Und das war genau quasi in dem Zuge, wo wir die kleine Mini-Aufgabe uns verteilt haben, dachte ich, dann kann ich das doch damit verbinden und lese mal ein bisschen Buch und hab irgendwie ein bisschen was für mich und ein bisschen was für dich zum Vorstellen mal zur Abwechslung. Und das Buch heißt im Englischen deutlich cooler als im Deutschen. Das Buch heißt im Deutschen das Buch, von dem du dir gewünscht, deine Eltern hätten es gelesen. Klammer auf. Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Klammer zu. Fand ich irgendwie bisschen sperrigen Titel, aber an sich ist es ja eine sehr appealing.
Das sagt hier direkt, was es ist, ne? Also es ist
genau. So, ja. Genau. Und irgendwie haben ja wir alle Menschen haben ja irgendwie so Gedanken an ihre Jugend, Kindheit und so. Man denkt so, was will die mir jetzt erzählen? Was fand sie daran gut? Was findet sie schlecht und so weiter? Und die Autorin ist Philippa Perry. Die ist eine Psychotherapeutin aus London, die irgendwie seit 20 Jahren praktiziert. Das Buch kam 2020 raus. Mittlerweile gibt es auch weitere Bücher, weil das, glaube ich, so durch die Decke ging. Irgendwie das Buch, von dem du wünschst, dein Partner würde es lesen und so. Also es wird jetzt auch ein bisschen gemolken, muss man ehrlich zugeben. Aber ich habe es nicht geschafft, in der Woche das ganze Buch zu lesen. Aber ich bin so ungefähr bei 40-50% und glaube, ich kann ganz gut so die Hauptaussagen zusammenfassen. Bis dahin zu den Kapitel die Aussagen zusammenfassen. Und ich muss sagen, es startete ziemlich interessant, dass man so dachte, okay, cool, das gibt mir so mehr davon. Und dann aber so nach 30, 40 Seiten wurde es schon echt ein harter Elternratgeber. Also, dass man wirklich dann so denkt, so, da sind dann so Übungen drin, so, und jetzt stell dir vor, dein Baby schreit und du wirst wütend, wie gehst du dann damit um und so. Und ich dachte mir so, yo, ich habe jetzt hier gerade kein Baby, das ist irgendwie, also ich habe gemerkt, ich bin nicht so richtig Zielgruppe, weil es schon wirklich so ein klassischer Elternratgeber ist. Und so die Bullet Points will ich jetzt mal vorstellen. Du kannst immer nachfragen, wenn dich irgendwas interessiert, natürlich. Es soll ja nicht nur ein Monolog sein. Eine der Grundaussagen war zum Beispiel, dass wenn Kinder, wenn denen nicht gut geht, wenn die irgendwie traurig sind aus irgendeinem Grund und ich konnte aus diesem Buch immer ganz gut was für meinen Schulalltag aber auch mitnehmen. Also ne, man konnte immer sagen, okay, ich übertrage es nicht auf ein Kind, das ich habe, sondern einfach auf die Kinder, die ich in der Schule sehe, so ungefähr. Und da musste ich zum Beispiel an Notenbesprechungen denken, weil die Aussage ist quasi, Gefühle zu verbalisieren, weil Kinder ihre Gefühle oft nicht ausdrücken können. Das heißt im Prinzip, ne, da sitzt jemand vor dir und der tritt dann auf einmal dir vor Schienbein. Also passiert das nicht in der Schule so, aber ne, der irgendwie kommt was aus dem raus und du denkst, das passt gar nicht zu der Emotion, die er eigentlich hat. Weil das Kind vielleicht, ne, das ist die These dann von ihr, zu Hause nicht gelernt hat, Emotionen zu äußern und hat vielleicht nicht die Erlaubnis, quasi Emotionen zu fühlen. Und da ist die Aufgabe des Erziehers sozusagen, dann hinzugehen und versuchen, diese Gefühle zu verbalisieren, indem du dann sagst, ich sehe, du bist gerade traurig, so, wenn du merkst, das Kind weint. Und damit das Kind lernt, ah, das ist eine Emotion, die ich haben darf. Und so erweitern sich quasi dann so die Gefühlszustände, die ein Kind halt fühlen kann. Weil wenn du ihm Worte quasi für diese Begriffe, für diese Gefühle gibst, hilft das Kindern. Das fand ich ganz spannend, weil, also, bei allem, was ich jetzt sage, das ist nicht, das Rad wird neu erfunden, muss man wirklich sagen. Aber es ist eigentlich so Beratungskontext meets Family Life. Und weil das ist genau, was du in Beratung auch machst. Wenn dann jemand vor dir sitzt und dir sagt, hey, das und so ist es, und dann fragst du, ne, wie hat es sich angefühlt? Und wenn die Person dann sagt, keine Ahnung, dann sagst du, naja, aber für mich klingt das ziemlich traurig. Und dann sagst du, ja, vielleicht. Und dann versuchst du auf die Suche zu gehen, warum dieses Trauergefühl nicht da ist. So. Und das entsteht häufig, dass Kinder ihre Gefühle nicht so verbalisieren können, weil Eltern, also sie berichtet da viel aus ihrer psychotherapeutischen Praxis sozusagen, nimmt da Fallbeispiele ran, lässt sich ganz gut lesen, weil Eltern oft hingehen und sagen, dass sie Kinder zur Verdrängung leiten oder zum Ablenken. Und das ist ein Killer für die Kommunikation von Gefühlen, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil sie hat das ganz witziges Beispiel genannt, so, wenn das Kind irgendwie hinfällt und sich das Knie aufschraubt. Dann gibt es Eltern, die halt dann sowas sagen, also so Verdrängung, so nach dem Motto, sei tapfer, weine nicht, das wird schon wieder. Oder keine Ahnung was, also nach dem Motto, vergiss den Schmerz, hör auf zu weinen, lass uns weitermachen. Gar nicht böse gemeint, ne? Also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie das alles Rabeneltern sind. Und das, die andere Methode, die sie beobachtet hat, die nicht so richtig förderlich ist für die Kommunikation von Gefühlen, ist das Ablenken. Das hat sie genannt so, guck mal ein Eichhörnchen. Also das, wenn du sagst, wenn irgendwas Doofes passiert, du dann versuchst, das Kind möglichst abzulenken. So, ah, guck mal hier, duzi, duzi, du, guck mal da, hi, ich mach lustige Grimassen und so weiter. Was ja alles total nett gemeint ist von Eltern, aber was ja dem Kind unterbewusst vermitteln kann, du darfst nicht fühlen oder deine Gefühle interessieren mich nicht. Weil das Kind dann vielleicht traurig ist und es Schmerzen hat, aber wenn das Kind nicht lernt, das zu verbalisieren sozusagen, sondern immer nur abgelenkt wird, dann wird es auch im Zweifel im späteren Leben sich von Gefühlen ablenken und nicht diese verbalisieren können. Und das ist das, was ich in Schule viel beobachte. Ob es jetzt daher kommt, kann man natürlich, ne, wahrscheinlich ist eine These, dass es daher kommt, dass halt viele Menschen dann immer sagen, nein, nein, ich ist nix, ich muss ja wieder Leistung bringen und so, sich so Glaubenssätze quasi verfestigen aus der Kindheit, dass du halt nicht fühlen darfst in irgendeiner Form. Gibt es bis dahin Fragen?
Nee, das ist, ich kann ihre so Schlussfolgerung nachvollziehen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, klingt für mich auch ein bisschen zu vereinfacht. Also ich glaube nicht, dass, wenn, also an dem Beispiel, ne, das Kind fällt hin, ich glaube nicht, dass das Signal zwangsläufig ist, oh, meine Eltern, also ignorieren oder oder versuchen, das zu vertuschen. Für mich ist eher klar, oh ja, sie fühlen, dass ich, also sie sehen, dass ich Schmerz empfinde und versuchen, mir den Schmerz zu nehmen. Und ich weiß, ich würde halt jetzt nicht den direkten Sprung wagen und sagen, ja, das ist halt, das fördert zwangsläufig so eine so Verdrängungsverhalten. Ich würde schon sagen, dass da auch je nach Alter des Kindes auch schon die gesehen wird, ah, guck mal, Mama oder Papa sieht, dass ich Schmerzen habe und versucht, die Situation irgendwie so ein bisschen aufzulockern und guck mal, da ein Eichhörnchen, guck mal, mir lenkt nichts ab. Also irgendwie ist das so ein sehr weiter Sprung und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie so eine Wahrheit dazwischen gibt, dass eben solche Verdrängungs- oder halt so Ablenkungsmanöver auch als Akt der Liebe und Zuneigung interpretiert werden und das eher auch so eine Beziehung auch stärken kann. Und das sowas ja auch, also sie sagen, wenn man das, man kennt das ja aus Freundschaften, manchmal will man auch einfach nur, dass jemand einen kurz zum Lachen bringt, wenn es einem scheiße geht, einfach um so ein bisschen so ein Ventil zu finden, um einfach mal den Kopf irgendwie frei zu machen, um dann eben im nächsten Schritt zu verarbeiten, zu verdauen. Also ich würde das nicht so schwarz-weiß sehen, zwangsläufig. Ich glaube, das kann auch richtig sein. Also es kann auch so sein, dass wenn man das im Extrem macht, dass es dann zu komischen Verhaltensweisen führt, aber erstmal finde ich das jetzt nicht so per se ganz negativ oder schlimm, wie es vielleicht so versucht wird aufzuzeigen, um halt eben einfach so ein bisschen auch so ein Learning reinzukriegen, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man, dass so ein Autor oder so eine Autorin sagt, ja, ich muss das ein bisschen extremer zeichnen und das so ein bisschen connecten, damit damit die Leute das raffen, dass es da auch umschlagen kann ins sehr Negative. Aber ja,
also ja, ich glaube, es liegt daran, weil ich das quasi jetzt ja natürlich kurz darstelle. Also es geht, glaube ich, eher schon darum, eher die Muster aufzuzeigen. Es geht nicht darum, du hast deinem Kind einmal irgendwie gesagt, ach, irgendwie das Kind abgelenkt, sondern es geht darum, dass wenn du bei dir als Eltern feststellst, dass du dazu neigst, nicht dem Kind quasi zu fragen, was ist passiert, wie geht's dir eigentlich, sondern dass du immer dazu neigst, quasi zu sagen, ach, ich muss meinen Alltag handeln, ich lenke das Kind kurz ab und versuche irgendwie das schnell irgendwie wieder happy zu machen, egal wie. Wenn du dieses Muster erkennst, das kann eben schädlich sein. Ich glaube, es geht nicht um punktuelle Handlungen. Und ich glaube, das kann ich persönlich ganz gut nachvollziehen, dass und so als Eltern als Denkanschluss zu geben, beschäftige ich mich eigentlich wirklich mit dem Gefühl meines Kindes sozusagen? Oder ist das Kind Teil meines Alltags und es muss quasi, und wenn es mich jetzt stört durch seinen Schmerz, seine Trauer oder irgendwas, dann versuche ich das schnell zu lösen, damit es weitergehen kann in meinem Leben. Oder denke ich so, oh, mein Kind hat was, ich muss jetzt mal dem die Aufmerksamkeit zuwenden und mich um es kümmern. Ich glaube, es geht mehr um das und weniger um, habe ich mein Kind mal einmal zu viel abgelenkt und deswegen kann es nicht irgendwie sprechen. Ich glaube, das geht so ein bisschen um diese Muster eher, so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Okay. Genau, in diesem Zuge kann man vielleicht so aufziehen, dass die wichtige Frage ist, weil dieses Buch ja heißt, ne, du wünschst dir, deine Eltern hätten das gelesen, dass dir klar wird, woher deine Emotionen kommen. Und da hat sie quasi die These, dass viele Gefühle, die wir fühlen, gar nicht zwingend unsere Gefühle sind in der aktuellen Situation, sondern eher die Gefühle, die uns an irgendwas von früher sozusagen erinnern. Dieses klassische, zum Beispiel, musstest immer deinen Teller auf, dein Essen aufessen und auf einmal hast du ein Kind und du merkst, wie du irgendwie sauer wirst oder wie das dich irgendwie nervt, wenn das Kind seinen Teller nicht, also das Essen nicht auf isst. Und wenn du aber dann mal hingehen würdest und einen Schritt zurückgehst, merkst du, eigentlich ist mir das völlig egal, aber irgendwie kommt dieses Gefühl quasi hoch. Und wenn du das feststellst, dass du dann eben mal sagst, ich gehe mal auf die Suche nach dem Ursprung für das Gefühl, um im Zweifel Gefühle, die ich gar nicht haben will, auch nicht zu haben, sozusagen. Ja, da geht es nicht darum, dass du nicht natürlich deinem Kind beibringen darfst, wenn du es selber von deinen Eltern mitbekommen hast, man isst seinen Teller auf, sondern es geht darum, wenn du merkst, ich fühle gerade was ich gar nicht fühlen will, was ich merke, was unpassend ist, aber ich hab's in mir und wo kommt es eigentlich her? Das ist kann bei zu spät, so Beispiele, die mir angefallen sind, wie zu spät kommen, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, so Werte, die dir irgendwie mitgegeben werden. Du hast gemerkt, in der Kindheit war das was dir immer eingeprägt wurde. Und wenn du drüber nachdenkst, ist es dir eigentlich egal, aber irgendwie hast du das Gefühl trotzdem. Und das fand ich nachvollziehbar. Ich konnte mir jetzt, Problem ist, mein Gedächtnis ist zu schlecht. Ich kann mich an zu wenig Sachen erinnern, wo ich es jetzt irgendwie auf mich übertragen kann, großartig. Aber natürlich kommen Dinge, die ich sehe, fühle oder sonst irgendwas, natürlich aus irgendwie der Erziehung von meinen Eltern. Das ist ja völlig klar. Das ist, glaube ich, aber dann nochmal spannend, wenn man selber Kinder kriegt, dann seine eigene Elternrolle reflektiert und dann auf seine eigene Zeit nochmal blickt, kann man da wahrscheinlich ganz gut was fühlen, quasi. Genau, in dem Zuge, ne, habe ich eben schon gesagt, so ein bisschen Tempo des Kindes berücksichtigen, also ne, das Kind, also du hast das Kind in die Welt gesetzt, so in der Regel freiwillig und dann geht es nicht darum, das Kind in dein Leben zu zwängen und dich deinem Rhythmus anzupassen, weil das Kind hat keine innere Uhr. Das kann ich sagen, ich musste doch jetzt gerade auf Toilette, jetzt muss ich schnell machen, weil wir müssen jetzt so lange Auto fahren, funktioniert halt nicht. So, du musst halt Rücksicht nehmen auf dein Kind. Und jetzt noch zwei Punkte, dann habe ich es. Einmal, das kommt zu dem Anfang so ein bisschen, meine Kamera funktioniert bestimmt auch gleich wieder, Gefühle wahrnehmen und Raum bieten, habe ich geschrieben, weil es geht dann um eine Aussage von einer Mutter, die sich ganz, ganz schlecht gefühlt hat, die sich schlecht gefühlt hat, weil sie ihr Kind so angeschrien hat, weil das Kind gesagt hat, ich hasse meinen Bruder, so, die hat ein neues Geschwisterchen gekriegt, irgendwie einen kleinen Bruder quasi bekommen und das ist ein Phänomen, das wohl häufiger passiert, das habe ich auch schon bei Freunden und Freundinnen mitbekommen, die Kinder kriegen, dass manche Kinder das natürlich nicht so super wahrnehmen, wenn sie nicht mehr die Einzigen quasi sind. Und dann kann natürlich eine Mutter hingehen, was vielleicht auch so mein erster Impuls, weil ich so dachte, ey, du kannst ja nicht sagen, du hast deinen Bruder und ich möchte, dass mein Bruder verschwindet eigentlich. Aber dann eben nicht hinzugehen und zu sagen, yo, das kannst du nicht sagen, das funktioniert nicht, so, du musst deinen Bruder lieben, so, was, glaube ich, ja viele so in der ersten Reaktion quasi machen, obwohl sie ja natürlich, wenn man das so sagt, klingt es natürlich nicht clever, das zu machen, aber ich glaube, man macht das schnell, stattdessen hinzugehen und zu sagen, ja, ich verstehe das, dass du deinem Bruder, dass es gerade schwierig für dich ist, irgendwie alleine zu sein, da geht es ja um dieses Gefühle verbalisieren, dass du dem Kind Sprache für das gibst, was es eigentlich fühlt, weil natürlich hasst das seinen Bruder nicht, weil das kann dieses Gefühl ja gar nicht, also woher, der hat ihm nichts getan, gar nichts, sondern es ist eher ein, ich fühle mich schlecht, weil ich nicht mehr die Aufmerksamkeit von dir bekomme, Mama oder Papa, so. Mhm. Und das muss dann eben zur Sprache kommen, damit das Kind das Gefühl hat, oh, meine Eltern interessieren sich für mich, die wollen meine Gefühle wahrnehmen, ich habe Raum dafür, natürlich alles nicht bewusst, ne, sondern unterbewusst passiert das. Und das fand ich eben nochmal nett. Und dann in dem Zuge, letzter Punkt, weil wenn es so viel um Gefühle wahrnehmen geht und viel so reden und Feedback, dann neigen ja Menschen dazu, ich zum Beispiel auch, viel zu bewerten, dass man dann eben so sagt, hey, voll toll, das ist ja, du hast es voll gut gemacht, du bist die Beste in der Klasse, guck mal beim Ballett, die können alle nichts und du bist die Allertollste und keine Ahnung was. Und immer diese krassen Attribute zu begeben und da meint sie, also da kann man natürlich jetzt wieder über das Extrem streiten, natürlich kein Kind verzweifelt daran, wenn du sagst, du bist die Beste, so, darum geht's nicht. Es geht darum, wieder das Muster, wenn du quasi deinem Kind immer sagst, das hast du gut gemacht, das hast du toll gemacht, du bist da toll und keine Ahnung was, oder du bist schlecht, auch in der anderen Richtung, sondern dass es mehr darum geht, das lernt man aber auch in allen möglichen, wie soll ich sagen, so Lehrerfortbildung, dass es immer darum geht, eher die Leistung und den Prozess sozusagen in den Vordergrund zu rücken. Also statt zu sagen, du bist ein guter Beobachter, zum Beispiel sagen, ich bewundere, mit welcher Aufmerksamkeit du das und das beobachtet hast. So, dass man so, ne, von sich aus geht, so, ich finde das toll, wie du das sehe, wie ehrgeizig du für diese Note gearbeitet hast, anstatt zu sagen, das ist eine tolle Note. Weil das Kind dann mehr lernt, nicht zu sagen, ich muss immer toll sein für meine Eltern, das ist das, was ich gerade in Schule ganz viel beobachte, so, aber irgendwie, meine Brüder machen nur Probleme, wenn ich keine Einsen nach Hause bringe, ist das ein Problem, dann bin ich auch das Problem. Aber wenn du halt natürlich deinem Kind von Anfang mitgibst, es geht mehr um die Prozesse, es geht mehr um die Dinge, die es irgendwie quasi tut und nicht um die Ergebnisse, dann verfestigen sich ganz andere sprachliche Muster in dem Kind im Zweifel. Das fand ich irgendwie auch ganz nett, gerade als Lehrer, weil man natürlich dazu neigt zu sagen, so beim Volleyball AG, ich werfe nur um mich mit mega, voll stark, super toll, super gut, was auch, glaube ich, im sportlichen Kontext auch irgendwie in Ordnung ist, aber dann vielleicht nach der AG nochmal hinzugehen, zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast irgendwie deine Aufgaben auf deinen Aufschlägen geübt, voll cool, wie sich das irgendwie auszahlt. Das ist, glaube ich, hat viel mehr Gehalt, dieser Satz, als voll gut heute. So. Und das, glaube ich, kann man sich gerade in so Eltern- und Lehrerkontexten, glaube ich, mal ganz gut noch so als praktischen Rat irgendwie mitnehmen. Weil, ja, ist auch nichts Neues, aber fand ich irgendwie nett, nochmal so zu lesen. Genau. Und dann gab es noch ein riesengroßes Kapitel über Schwangerschaft. Und dann habe ich viel über Schwangerschaft gelesen und dann dachte ich, ich glaube, das Buch lese ich irgendwann nochmal, wenn ich ein Kind habe.
Wenn du schwanger bist.
Ja. Wenn ich schwanger bin, genau.
Ja. Ich fand eine Sache ganz spannend, und zwar dieses ständige Bewerten.
Mhm.
Ja. Und ich habe das mal so im Arbeitskontext beobachtet, weil es gibt verschiedene Typen von Menschen und manche Manager / so Teamleiter oder wie auch immer haben so, ich weiß nicht, woher das kommt, einen ganz starken Drang quasi, so eine Art Feedback zu geben oder so öffentlich zu loben oder öffentlich.
Also ja, ja,
so.
Ja.
Und ich finde es sehr, sehr schwierig, das so zu machen, dass es nicht irgendwie weird kommt. Ich habe immer das Gefühl, es ist drüber. Es ist irgendwie mehr für die Person anstatt für die, die es empfangen.
Ja.
Und das war noch so eine Sache, die ich mich dann auch häufig frage, ist, wenn ich halt irgendwas beobachte, was ich gut oder schlecht finde, und um dann halt das Feedback auch zu geben, und Feedback ist ja auch oft irgendwie Lob oder und so weiter. Ich habe oft das Gefühl, dass das wirklich, sozusagen, wirklich geschätzte und wirklich ehrlichste Feedback oft so das Subtilste ist.
Hm.
Ne? Wenn du zum Beispiel ein gutes Spiel hattest und jemand kommt und schlägt am Ende und sagt, krass, oder hey, gutes Spiel, dann da steckt da so viel drin, dass es gar nicht vielleicht dem Bedarf zu sagen, hey, deine Aufschläge wurden besser. Klar ist das cool für die Person, halt detailliert halt zu wissen, aber einfach so von jemandem, den du respektierst, jemand, der dir quasi, wo du sagst, hey, die Person ist, weiß, was sie tut, oder ist gut im Volleyball und dann einfach so ein Nicken zu bekommen. Ne? Das sind auch diese kleinen Dinge. Aber das ist halt das Interessante, was ich halt auch dann bei manchen Personen kritisiert habe, gesagt habe, du wirkst halt, das, was du tust, hat halt keinen Effekt. Du verpackst zwar dein Lob und dein Feedback super schön und immer von deiner Warte aus und dieses Ich formulieren und so weiter. So nach dem, was du beschrieben hast, war es immer quasi nach Lehrbuch. Aber es hatte trotzdem diesen Beigeschmack von...
Weil es nicht authentisch ist quasi, ne? Weil es sich nicht natürlich anfühlt, meinst du, ne?
Ja, und weil du dir quasi das auch verdienen musst, das so zu tun. Aber bei allem, glaube ich, was in diesen Ratgebern immer drinsteckt, ne? Also, du kannst nicht sagen, hey, ich gehe jetzt auf mein Kind ein und frage, wie es dem Kind geht und versuche, dem Kind beizubringen, seine Gefühle zu artikulieren und so weiter, du selbst nicht kannst. Ich finde, daher ist oft dieses, du musst das vorleben und dann das Kind enablen. Und ich glaube...
Schön, das war nämlich auch noch einer der Messages. So, das Kind macht nicht, was wir sagen, sondern das Kind macht, was wir tun. So.
Und ich glaube, das ist halt viel, viel wichtiger als, hey, hast du dein Kind auch gefragt, ob... Und ich glaube, das ist so das, was ich für mich immer wiederum aus allen so Momenten, wo es um Zwischenmenschliches geht, immer mitnehme, ist, du musst dir halt diesen Status erst erarbeiten. Selber halt erstmal sagen, hey, ich bin in irgendeiner Form halt ein Vorbild anderen Menschen. Das Recht zu bekommen, andere Leute zu belehren oder zu erziehen, weil Erziehung ist ja auch nichts, klar, es ist deine Aufgabe als Eltern, aber du musst dir auch, also wenn du sagst, ich will ein bestimmtes Erziehungsziel erreichen, musst du auch selber in der Lage sein, dieses Erziehungsziel zu leben. Und das
absolut.
Ja.
Ja, ich glaube, der Unterschied so ein bisschen zu unserem Arbeitskontext beiden und dem Elternding ist halt, dass so ein Dreijähriger, dem musst du das nicht beweisen sozusagen erstmal, der ist einfach abhängig von dir und so von deinem Lob und diesen Dingen sozusagen. Klar, ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen so ein Plädoyer für, pass halt auf mit apparenter Konditionierung, so. Pass halt auf mit Lob und Strafe, weil das halt irgendwie schnell den gewünschten Effekt erfolgt, so nach dem Motto, oh, Willi hat mich als Mitarbeiter gelobt. Wenn ich jetzt weiter gute Leistungen zeige, unterbewusst, ne, dann kriege ich mehr Lob, so ungefähr. Und ich glaube, sobald, das ist ja nie schlimm, wenn das mal passiert. Aber wenn du auf einmal merkst, auch da wieder, das wird dein Muster und dann merkst du auch irgendwann, es verpufft, weil irgendwann nutzt es sich einfach ab. Irgendwann ist es einfach irrelevant geworden in irgendeiner Form. Und ich glaube, dann musst du eben gucken, okay, was kann ich irgendwie ändern? Ich glaube, dann ist irgendwie so, kann es eben was bringen, zu sagen, okay, ich versuche dann eben nicht dieses öffentliche im Moment Lob und keine Ahnung was, sondern dass du halt dann selber für dich nachdenkst, was fand ich jetzt eigentlich so sinnvoll daran, dann die Person nochmal danach irgendwie zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, pass auf, ich habe beobachtet, du hast das und das gemacht, das fand ich richtig stark und das fand ich irgendwie toll und das hast du dir verdient und gut gemacht und so weiter. Ich glaube, das hat halt immer dann, in der Regel, kann das mehr Effekt haben, natürlich wieder nur von der Person, die auch eine Authentizität und die eine gewisse Ansehen von dem Gegenüber quasi genießt, kann das mehr Effekt haben halt als so ein beliebiges gut gemacht. So. Heißt nicht, dass dieses beliebige gut gemacht nicht auch mal genau diesen Effekt erzielen kann, sozusagen. Ich glaube, es geht immer um die Menge, die Routine, die Muster. Weil gerade bei einer Kindererziehung ist so, du hast das in der Regel die ersten 10 bis 12 Jahre relativ alleine an der Backe, sozusagen. Und alles, was du vorlebst und tust, wirkt sich hart auf dieses Kind aus. Und wenn du dem 10 Jahre quasi vorlebst, dass Operantisierung das Ding der Erziehung ist, ist das, glaube ich, einfach gefährlich. Wenn du das im Arbeitskontext ein Jahr lang mit einem Mitarbeiter machst, who fucking cares? Der wechselt seinen Arbeitgeber und dann ist irgendwie auch scheißegal. So, ne? Ich glaube, das ist einfach diese andere Perspektive, weswegen man, glaube ich, da als Eltern einfach mal, weswegen es nicht schlecht ist, da nur mal drüber nachzudenken. Heißt, da fragen wir nicht, dass alle Eltern, die das nicht gemacht haben, Rabeneltern sind und keine Ahnung was. Nur ich glaube, man stellt da immer fest, warum funktioniert das gerade nicht? Oder warum das jetzt das Ergebnis davon. Und ich glaube, dann kann das mal sinnvoll sein, so diese 1, 2 Sätze im Kopf zu haben, zu merken, okay, ich probiere es mal so, vielleicht bringt es was, vielleicht auch nicht. Und gerade, glaube ich, was ich halt eben mochte, um ein Fazit zu ziehen, das ist, würde dich jetzt nicht wundern, ist halt dieses gefühlsbetonte, artikulative, so nach dem Motto, dieses Selbstoffenbarende, dieses, okay, ich versuche dem anderen das Handwerk dafür zu geben, ehrlich und authentisch und gefühlsbetont zu sagen, was in ihr oder ihm vorgeht, damit das Gegenüber versteht, was in ihm vorgeht. Und das ist ja immer so das, was wir schon ein paar Mal im Podcast gesagt haben, wo ich dann Sorge hätte, wenn das in Zukunft, jetzt nicht durch KI oder keine Ahnung was, wenn das in Zukunft einfach verloren gehen würde sozusagen, wenn Menschen die Fähigkeit verlieren, das, was in ihnen vorgeht, zu äußern. Weil ich glaube, dann, das fände ich irgendwie scheiße. Und deswegen fand ich, glaube ich, ganz nett. Aber ich sag mal so, um Fazit zu geben, eine solide 7 von 10. Als Nicht-Eltern. Ich glaube, wenn man Eltern ist, ist es anders, weil da hast du wirklich ganz coole Übungen drin. Und vor allem, wenn du als Eltern gerade Themen hast und dir denkst, ah, warum, was kann ich dagegen tun? Dann sind da, glaube ich, coole Übungen drin. Aber wenn du halt so ein bisschen Ahnung von Beratung hast und so ein bisschen in dem Kontext bist, es erfindet die Welt nicht neu. Das muss man eben auch sagen.
Aber es ist ein cooler Buchtitel und catcht auf jeden Fall. Sehr cool. Nice. Wieder was gelernt. Wieder ein bisschen schlauer geworden. Yes. Sagst du, was ist dein Fazit zu diesem neuen Format?
Ach, mir hat das Spaß gemacht, muss ich sagen, in der Woche. Also ich muss auch zugeben, es war eine der stressigsten Wochen meines Lebens, glaube ich. Keine Ahnung so richtig, warum. Jetzt nicht deswegen, auf gar keinen Fall deswegen. Aber es gab so komische Schulsachen, Termine, Konferenzen und E-Mails, die genervt haben. Also viel Nerviges gerade so in Schule. Aber nur auf Lehrerseite, interessanterweise gar nicht jetzt mit den Schülerinnen und Schülern. Und das hat mich so hart gestresst, dass das dann, wie damals, als wir im Podcast quasi aus dem Leben gestampft haben im Ref, dass ich dann so dachte, hey cool, ich kann aber hier irgendwas machen, worauf ich mich freue, das irgendwie am Montag den Willi zu erzählen. Und dann hat man irgendwie so nette Gedanken daran und so. Das war irgendwie, deswegen, ich mochte das. Und habe mich null zusätzlich gestresst, so, weil ich auch genauso wusste, ich kann hier reinkommen und sagen, keine Ahnung, ich halte dir schnell einen Impulsvortrag über Hohlmanns Jugendphasen oder so, keine Ahnung, was das ich auch machen können. Aber ich wollte ja ein bisschen was anderes quasi mal machen und das fand ich ganz witzig. Ja.
Aber mein Ansatz war ähnlich, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich vorbereiten, worauf was irgendwie interessant ist, was vielleicht auch Nutzen hat für mindestens dich, vielleicht auch für die anderen, die jetzt noch zuhören. Und was auch für mich irgendwie nicht, weiß ich nicht, bedeutet, ich erfinde jetzt irgendwie mich selbst neu und suche irgendwo nach irgendwas, was vielleicht spannend ist. Deswegen habe ich gedacht, ist aber so geil, das Bild friert gerade immer. Das seht ihr auf YouTube vielleicht in den lustigsten Momenten. Jetzt hast du gerade den Mund, hast du gesehen, ja. Mhm. Okay. Naja, jedenfalls, was habe ich gemacht? Ich habe aus einem Projekt, was ich parallel jetzt gerade noch mache, da geht es im Wesentlichen darum, meine Aufgabe jetzt für mich selber ist es, das Thema Haus komplett zu verstehen und mich selbst in die Lage zu versetzen, das mir selber und anderen so zu erklären, dass jemand, der nicht, weiß nicht, 30 Stunden recherchiert und sich versucht, in technisch Themen wie, weiß ich nicht, Heizungen, Solar und so weiter einzufinden, trotzdem versteht, hey, warte mal, wenn ich an mein eigenes Haus denke, wo ich vielleicht jetzt drin wohne oder zukünftig wohnen möchte, was muss ich eigentlich so an Grundverständnis mitbringen, damit ich mich durch diesen Wust an Entscheidungen navigieren kann? Und wie ich selber finde, ist es echt, echt tricky. Und deswegen verstehe ich auch, wieso die meisten sagen, hey, es ist einfach irgendwie so ein Thema, kein Plan, lass irgendwen kommen, dem ich vertraue, der das für mich entscheidet. So ein bisschen wie, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, mir einen Computer zusammenzustellen. Ich kaufe einfach was, wo ich sage, das funktioniert. Da weiß ich, es gibt genug Menschen, für die das funktioniert. Also kaufe ich das gleiche Ende. Ich will nicht, ich kann, ich habe keine Ahnung von GPUs, CPUs, RAM, was weiß ich. Und ähnlich ist es beim Haus. Und
aber kurz, geht es um Hausbau, Hauskauf, Renovierung? Geht es um diesen Nachhaltigkeitsaspekt jetzt? Also, wie ich es gerade rausgehört habe, geht es um, ich versuche jetzt diese ganzen Vorgaben zu verstehen und versuche, wenn ich jetzt mein Haus angucke, keine Ahnung, 1980 gebaut, I don't know, was muss ich tun? So ein bisschen in die Richtung?
Auch, ja. Es gibt sowohl um den Fall, ich möchte jetzt quasi heute ein Haus bauen. Was muss ich quasi, also was sollte ich da auswählen? Ne? Also was ist quasi budgettechnisch geil, was ist technisch geil und was ist so der aktuellste heiße Scheiß? Wie würde man heute quasi ein Haus bauen, wenn man jetzt alles zur Verfügung hätte? Versus
am besten mit dichten Rohren, habe ich so als Idee.
Ja, zum Beispiel. Was ist, wenn ich jetzt eben keine Möglichkeit habe, ein Haus neu zu bauen, sondern ich kaufe ein bestehendes Haus, aber möchte das vielleicht upgraden und so weiter. Und das ist halt so die ultimative, komplexe Frage, wie ich finde. Und da bin ich quasi an einem Stand
für mich, dass
ich auch nicht. Aber je mehr ich mich beschäftige, desto mehr verstehe ich, wieso es so schwierig ist und wieso es künstlich auch schwierig gemacht wird, wie ich finde. Und das ist so ein bisschen der Themenblock, den ich, heute quasi mir selber auferlegt habe. Wie gesagt, mit der Intention, vielleicht ist es spannend, aber auch um mal zu üben für eine Viertelstunde, das Thema mal zu erklären, weil am Ende des Tages, wenn du, egal ob du einen Blog, Artikel schreibst oder eine Website schreibst, es muss ja irgendwie verständlich sein und Sinn irgendwie stiften. Und ich habe da für mich so verschiedene Ebenen einfach rausgesucht, die ich selber gerade nachdenke und die vielleicht auch so das Thema so ein bisschen weniger komplex machen. Okay. Das so als Grundidee. Vielleicht hast du ja auch, wenn du an das Thema denkst, irgendwie selber irgendwie also so Fragen oder irgendwas, dann kann ich das vielleicht auch mit direkt versuchen zu beantworten.
Ich merke schon einfach, dann kannst du mich dran nehmen, wenn es dir passt.
Okay, perfekt.
Okay, wundere ich übrigens cool. Nicht, das ist nur diese Continuity-Kamera, die sich unterbricht. Ich höre dich alles, Internet funktioniert. Okay. Also ignoriere, wenn mein Bild einfriert. I don't know, warum nicht.
Okay. Gerade. Ja, okay. Alles klar. Dann vielleicht zu der Grundausgangssituation oder zu der Problematik, die man so hat als künftiger Hausbesitzer oder als jemand, der jetzt irgendwie sagt, hey, mein bestehendes Haushalt braucht halt ein Upgrade. Wieso überhaupt der Pain, wieso der Need oder wie kommt man überhaupt auf das Thema? Und das Interessante ist, es wird halt gerade so aus verschiedenen Bereichen quasi zum Thema gemacht, ob du willst oder nicht. Zum einen gibt es gesetzliche Auflagen, Förderprogramme und einfach Trigger, die dir sagen, hey, vielleicht sollte ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen und mal überlegen, wie kann ich das quasi auf den neuesten Stand der Technik bringen. Ein anderer Punkt kann halt sein, dass du einfach merkst, okay, irgendwas ist kaputt, weiß ich nicht, vielleicht ist nur Rohr geplatzt, vielleicht funktioniert die Heizung nicht mehr, vielleicht ist das Dach nicht safe und es fließt Wasser durch, was auch immer, dass du irgendwer sagst, okay, aus meinem Bestand ist irgendwas, in meinem Bestandshaus ist irgendwas kaputt. So. Ja.
Hast du eine Idee? Also irgendwie beschäftigt mich sehr viel damit, weil das, wie du sagst, ne, weil die Gesetze und so weiter gerade kommen.
Ja.
Gibt es da irgendwie so Zahlen oder so ein Gefühl, wann Menschen denn früher so drüber nach, weil man musste ja Häuser immer irgendwann mal upgraden sozusagen. Und ich frage mich gerade, sind die Zyklen kleiner geworden oder sind wir gerade quasi einfach am Ende von so einem Zyklus? Weil wenn man sagt, so alle 20 Jahre muss das Haus irgendwie overhauled werden, so ein bisschen. Und sind wir jetzt gerade einfach am Ende von diesen 20 Jahren oder hatten wir eigentlich die letzten 10 Jahre schon dreimal so Punkte, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt gerade der Punkt, wo wir was machen müssen und das ist das, was die Leute quasi so ein bisschen stresst oder so? Also hast du da so ein Gefühl für?
Mein Gefühl sagt mir, dass es auf der einen Seite so ein Generationswechsel gerade, einfach so vom Gefühl her, so die Boomer-Generation ist jetzt so ein bisschen in dem Alter, wo die Kinder aus den Häusern raus sind, wo man vielleicht auch überlegt, so brauche ich das irgendwie Haus noch? Die Eltern der Boomer sind jetzt vielleicht an einem Punkt, wo sie sagen, das Haus braucht man nicht mehr oder sind vielleicht auch verstorben oder was. Aber ich glaube, da ist halt einfach so ein demografischer Push auf der einen Seite. Dann hast du eine andere Komponente, die halt jetzt einfach sagt, hey, es gibt einfach in Ballungsräumen gar nicht mehr so viel Auswahl. So. Das heißt, da ist so auch die Idee zu sagen, man kauft halt eher vielleicht ein altes Haus auf von der älteren Generation und macht es halt nochmal fresh. Das ist nochmal so ein Thema. Aber ich glaube halt einfach insgesamt, dass jetzt die Dynamik daher kommt, dass man jetzt an dem Punkt ist, dass man merkt, okay, ältere Systeme, die man so hatte, so Ölheizung oder vielleicht auch eine Gasheizung, die funktionieren zwar, werden auch noch funktionieren, aber die sind halt einfach, die sind ja insgesamt jetzt einfach nicht mehr so attraktiv, weil die Preise halt einfach hochgegangen sind. Und es gibt parallel jetzt auch genug Alternativen, dass man diese Frage überhaupt stellen kann. Ich glaube, vor 30, 40 Jahren haben wir einfach gesagt, ja gut, ich kann vielleicht wählen zwischen Öl und Gas, aber so am Ende des Tages tut sich da nicht so viel und so eine Investition in neue Heizung ist jetzt auch nichts, ne?
Und, ja, stimmt, das und ist ja schon so ein Punkt, dass wir quasi am Ende einer Ära von eigentlich einer Technik, Öl und Gas, also Gas hat jetzt die Frage, ob das jetzt Ende der Ära ist, aber die ja wahrscheinlich, keine Ahnung, seit wann heizen Menschen mit Öl? Wahrscheinlich schon sehr, schon sehr lange. Weile, ja. So, ne? Und das ist natürlich ein großer Umbruch, wenn man auf einmal, ne, wenn wir jetzt 2023 haben und jetzt auf einmal das so klar ist, diese Technik, die wir seit 100 Jahren mindestens wahrscheinlich benutzen, gibt es jetzt nicht mehr. Ja, verstehe, okay. Mhm. Ja.
Und jetzt ist es halt für Menschen, wie gesagt, die jetzt überlegen, halt ein Haus zu bauen oder halt eben ein Bestandshaus irgendwie umzubauen, die müssen sich halt zwangsläufig dann halt mit der Frage beschäftigen, die dann heißt, okay, womit heize ich und wie baue ich quasi mein Setup? Also wie baue ich mir mein PC? Und ich finde, die Komplexität kommt halt oft daher, dass man halt für sich selber einfach ein limitiertes Budget hat. Also man kann nicht unendlich viel Geld ausgeben in diesem Bereich.
Ach, Taylor Swift nicht?
Taylor Swift schon. Aber man selbst hat halt einfach nur irgendwie ein limitiertes Budget. Und dann fängt man halt quasi in der Regel halt einfach nur an zu optimieren. Und sagt, wie kann ich dieses Budget ab möglichst gut irgendwie in Maßnahmen reinstecken, dass es am Ende halt irgendwie für mich eine coole Situation gibt. Und das ist halt für mich der Punkt, wo es halt super komplex wird. Weil ich glaube, wenn du Menschen auf der Straße fragst, so, hey, wie funktioniert deine Heizung, wird erstmal die meisten werden sagen, ey, keine Ahnung, Alter, mach sie an, dann kommt Wärme so. Und
Öl wird verbrannt wahrscheinlich.
Und ja, und dann kommt so, ja, und weiß ich nicht, wie würdest du das jetzt umbauen, wenn du Möglichkeit hättest, dann ich glaube, dann scheitert die meisten, wenn sie sagen, ja, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, wie die Heizung funktioniert. Das war für mich so der Punkt, wo ich dann einfach diese Ebene verlassen habe, gesagt, okay, warte mal ganz kurz. Diese ganzen Sachen, also wenn ich mir heute die Frage stelle, so, was muss ich eigentlich mal, was kann ich mal von meinem bestehenden Budget irgendwie ausgeben, mein Haus cooler zu machen, dann muss ich halt super viele Sachen berücksichtigen. Zum einen gibt es diese ganzen Optionen, die ich habe. Da baue, mache ich Solar, mache ich Wärmepumpe, mache ich Ölheizung in Kombi, mache ich Hybrid, dies, das, mache ich irgendwie neue Fenster rein, damit es irgendwie geil ist, das Haus. Diese ganzen Entscheidungen. Aber du musst ja auch die Frage stellen, ja, Moment mal, aber ich muss ja Annahmen treffen. So, wie viel wärme ich, wie viel heize ich denn heute so im Schnitt, ne? Was glaube ich, wie viel ich, ob ich irgendwie in Zukunft mehr heizen muss oder weniger heizen muss? Muss ich in Zukunft mehr Strom einplanen für meinen Haushalt oder nicht? Und das ist so diese Prognose, die halt super schwierig ist zu tätigen. Und dann habe ich halt quasi für mich einfach gesagt, okay, ich muss irgendwie anders anfangen. Ich muss mal überlegen, was sagen denn Menschen über die Zukunft? Und dann habe ich halt so ein paar, weiß ich, von der Bundesregierung so mal so ein paar Prognosepaper gelesen und mal so geschaut, so, was ist denn so, was wird denn prognostiziert? So. Und irgendwie, lustigerweise, steht immer überall drin, geh davon aus, dass du in Zukunft halt mehr Strom brauchst für dein Haus. Weil die Annahme da ist, ja, du wirst wahrscheinlich anders heizen und Strom wird eine relevante Rolle spielen im Heizprozess. Du wirst wahrscheinlich dein Auto zu Hause auch tanken in irgendeiner Form. Also musst du dein Auto als Stromfresser noch mit berücksichtigen. Dann ist halt oft mit da drin, und das klingt auch für mich logisch, so, ja, geh davon aus, dass du eher mehr elektronische Geräte in deinem Haus haben wirst und nicht weniger. So, das heißt, man muss, wenn man jetzt auch so plant, okay, wie mache ich mein Haus denn geil, dann muss es ja auch für die nächsten 20 Jahre im besten Fall geil sein und nicht nur für morgen. Das heißt, die Komplexität kommt mit dazu. Und alles gut. Max schreibt gerade einen Haferkeks. Ja. Alles gut. Und das ist so diese Grundsituation. Also du musst halt die Zukunft irgendwie vorhersagen, dann musst du wissen, was du an Budget hast, und dann musst du überlegen, wie kann ich das möglichst cool einsetzen, damit eben die Zukunft auch cool wird für dich. Und
aber soweit doch eigentlich nicht so super komplex, oder? Weil du gerade gesagt hast, ne, das ist so super komplex, aber eigentlich zu sagen, wir werden mehr Technik haben, wir wollen mit Strom heizen in irgendeiner Form, es gibt Wärmepumpe und Solar. Vielleicht ist nur meine Perspektive gerade so. Natürlich musst du dann auch sagen, welche Anbieter und so, ne? Das ist natürlich komplex sozusagen. Aber so von dem, wie ich mir die Zukunft vorstelle, vielleicht bin ich naiv, aber ich habe das, also irgendwie ist es nicht so komplex, wenn ich mir das vorstelle. Aber.
Das Aber ist halt genau die Frage der welche Sachen pickst du dir halt raus, weil du halt eben, wie gesagt, nur bestimmtes Budget zur Verfügung hast. Und das ist halt oft das Interessante. Und dann ist halt auch oft die Frage so, machst du es halt richtig oder machst du es halt oder verbesserst du leicht? Um jetzt ein paar Beispiele zu geben. Ne? Kannst zum Beispiel hingehen und sagen, du hast halt deine Gasheizung oder deine Ölheizung, und du kannst aber sagen, du ergänzt quasi deine Heizung, indem du einfach sagst, du machst zum Beispiel Solarthermie oder eine Wärmepumpe als Add-on mit da dran.
Ja.
Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass je nachdem deine Heizung quasi zum Teil halt von Solar und zum Teil von der Wärmepumpe betrieben wird, komplett, sondern deine alte Heizung bleibt halt irgendwie mit da dran, und dann verbrennst du halt irgendwie Gas oder Öl noch zusätzlich. Das kannst du machen. Aber dann weißt du halt, dass irgendwie beides da, ne? Und dann musst du einkalkulieren, wie wird sich vielleicht der Gaspreis oder Ölpreis entwickeln, lohnt sich eben die Investition jetzt in die Wärmepumpe gerade, um halt ein bisschen zu sparen, oder will ich nicht komplett mich davon lösen und die alte Heizung komplett platt machen, komplett umsteigen? Was bedeutet das? Wie viel mehr Platten auf dem Dach kann ich denn überhaupt draufpacken?
Habe ich überhaupt die Möglichkeit, weil mein Dach einen guten Winkel zur Sonne hat und solche Sachen, oder kann ich gar nicht so vielleicht so viel, wie ich gerne würde und so, und was mache ich dann?
Genau, ne, dann ist die Frage, okay, aber mit wie viel Stunden Sonneneinstrahlung kann ich denn rechnen, so im Schnitt, und was mache ich an den Tagen, wo es halt eben nicht passt und so weiter. Das heißt, du hast dann diese ultimativ komplexe Aufgabe zu lösen. Von der einen Seite musst du dir überlegen, so, was möchte ich überhaupt erreichen, was ist so mein cooles Setup so für die Zukunft, was kann mein Haus überhaupt, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, und dann checkst du halt in dieser Situation, dass du einfach sagst, okay, der Regel geht halt nicht alles und es geht nicht super cool, sondern ich muss halt so Kompromisse machen, und dann endest du halt diesem Dilemma der Kompromisse und stellst dir die Frage, okay, vielleicht mache ich einfach doch nur neue Fenster rein, weil die alten, da zieht es halt echt krass durch und das reicht mir halt für den Moment so.
Das erinnert mich total an deine Küchenstory. Weißt du, als es darum ging, ich kann jetzt 800 Euro Griffe nehmen, ich kann 300 Euro Griffe nehmen, ich kann 10 Euro Griffe nehmen. Weiß ich den Unterschied immer so? Keine Ahnung. Aber das kann ich für jedes kleine Detail, kann ich genau diese Entscheidung treffen. Und deswegen, die Leute renovieren dann im Zweifel nicht nur im Blick auf Energie, sondern die renovieren ja dann auch im Zweifel auf andere Sachen. Die machen sich dann Gedanken über ihre Tapeten, welche neuen Lampen kaufe ich und so. Ne? Das ist ja dann wirklich, du hast in jeder einzelnen Position gefühlt eine unendliche Variabilität oder Preisspannvarianz so ein bisschen, ne? Und jetzt, das, boah, wie nervig,
und, ey. Und jetzt, um mal so ein bisschen nochmal so, wie soll ich sagen, die für mich empfundene Komplexität aufzuzeigen, wenn du dir das so simpel wie möglich vorstellst, dann hast du ein Haus und da fließt einfach erstmal Wasser rein. Das ist kalt und sauber, so in der Regel. Das heißt, und dann hast du eigentlich 1000 Möglichkeiten, wie du dieses Wasser warm machst. Mhm. Das ist eigentlich die Challenge. Und dann ist es interessant, du kannst, um mal so ein paar Techniken einfach aufzusagen, du kannst sagen, du machst Solarthermie. Das bedeutet, Solar heißt, du erwärmst das Wasser direkt quasi. Ja. Du hast da so ein paar so Mechanismen, das heißt, Sonne kommt drauf, aber die Sonne produziert keinen Strom, sondern die Sonne erwärmt das Wasser.
In den Rohren, die durch die Paneele gehen zum Beispiel oder so. Ne?
Sowas, genau. Oder halt, da sind so Flüssigkeiten drin, die werden warm gemacht und dann runtergeschossen und heizt das dort. Mhm. Also, das ist ein bisschen das Prinzip. Aber das heißt, du hast Solar, was nur Wasser warm macht. Dann gibt es Photovoltaik. Das wiederum ist Stromerzeugung, aber kann quasi auch genutzt werden, weil der Strom, der gewonnen wird, fließt dann quasi in so einen Heizstab. Der Heizstab wird warm gemacht. Das heißt, wieder im Ergebnis hast du Wasser warm gemacht. Mhm. Oder du hast die Wärmepumpe, die quasi warme Luft nimmt oder wärmere Luft, wie so eine Art Kühlschrank funktioniert, der halt umgedreht funktioniert. Statt zu kühlen, macht er halt warm. Aber im Grunde genommen, du nimmst Luft von außen, die macht etwas warm. Dieses etwas Warme fließt quasi zu deinem Wasser und sagt, hey, ich gebe die Wärme ans Wasser ab. Du hast wieder warmes Wasser kreiert. So. Mhm. Und dann fließt es wieder zurück und das ist so dein Kreislauf. Und das braucht halt ein bisschen Strom. Aber am Ende des Tages machst du Wasser warm. Und dann ist die Frage, aber ist das nicht alles das Gleiche? Warum muss ich drei Sachen mir überlegen? Kann ich nicht eins davon haben? Und dann musst du überlegen, aber warte mal, wenn ich jetzt Solarthermie mache, das ist eigentlich ganz cool, aber das ist vielleicht auch besser als Photovoltaik vom Effizienzgrad her, aber dann kann ich ja gar nicht entscheiden, lade ich jetzt mein Auto mit dem Strom oder mache ich mein Wasser warm? Das heißt, du bindest dich dann in eine Richtung. Das macht mich persönlich total kirre, weil ich bedenken würde, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, würde ich nicht 15 redundante Systeme haben, die alles Gleiche machen?
Ja.
Und ich will mich nicht so quasi festlegen und sagen, ich mache jetzt Solar, aber dann kann ich den Strom nicht nutzen. Also ich würde das halt gerne flexibel halten, ja, um mehr zukunftssicher zu bleiben.
Deswegen und, wäre in meinem Kopf, wenn du jetzt genau diese Frage mir stellen würdest, wäre in meinem Kopf als jemand, der da wirklich keine Ahnung von hat, zu sagen, ich will eigentlich Strom haben in meinem Haus.
Ja.
Und ich will das speichern können. So, deswegen wäre für mich klar, Photovoltaik mit einem Akku. Weil dann habe ich eine allgemeine Energiewährung. Also jetzt ohne Effizienz zu beachten, ohne Budget zu beachten, einfach nur zu sagen, was soll ich eigentlich haben? Ich möchte eigentlich, dass ich durch die Sonne möglichst allgemeinen Energieträger quasi generieren kann, der mir ermöglicht, alles in meinem Haus zu betreiben. Dann kann ich eben die Elektroheizung anmachen, dann kann ich aber mein Auto laden. Also das irgendwie wäre das für mich so die klarste Entscheidung eigentlich, ohne Effizienz und Budget zu benutzen.
Also, ja. Für mich auch total. Und das ist halt, ich glaube, das ist das, was ich versuche für mich jetzt einfach mal klarzuziehen, aber auch dann auch in Artikeln oder auf Webseiten dann auch quasi mitzuteilen, ist, dass quasi jede Entscheidung ihre Pros und Cons hat. offensichtlich. Aber manche Entscheidungen versperren dir dann auch so bestimmte Handlungsoptionen für die Zukunft. Und ich glaube, das ist halt das, was, wie soll ich sagen, das wäre für mich so der eine der wichtigsten Punkte, glaube ich, in diesem ganzen Konstrukt ist, sich klarzumachen, dass die Zukunft halt in der Hinsicht anders funktionieren wird, als wir sie heute kennen. Heute planst du deinen Strombedarf quasi nach dem Prinzip, wie viel brauche ich im Maximum. Aber wenn du dich dann auf quasi Photovoltaik committest oder Windenergie in einer Kombination, sagen wir mal, bleiben wir mal bei Sonne, dann musst du ja genau andersrum planen. Da planst du ja quasi, was ist mein Worst Case und wie kann ich quasi diesen Worst Case abdecken?
Mhm.
Zum Beispiel, du nimmst den dunkelsten Tag im Winter, da produziert dein Solar halt relativ wenig Strom. Aber du willst ja trotzdem genug haben, um an diesem Tag jetzt nicht irgendwie zu sagen, okay, kein Fernseher, kein Computer heute, kein Auto fahren. So. Das heißt, du planst deine Grundkapazität ja wahrscheinlich eher höher als niedriger. So, das heißt, eigentlich zu sagen, im Sommer würden mir 3 Panels reichen, so. Mhm. Aber ich plane jetzt für den Worst Case, also mache ich lieber 6, weil es im Winter halt auch noch nie funktioniert. Das heißt, da musst du so Entscheidungen treffen, die so ein bisschen weird sind, weil du sagst, hey, warte mal. Oder, also, ich sag, aber habe ich da nicht zu viel Strom in der restlichen Zeit? Was mache ich mit dem Strom und so weiter? Und da kommt es jetzt, da wird es halt noch mal komplizierter, weil da gibt es so abgefahrene Gesetze und Regeln, wo du
die Frage
stellen musst.
Mit so Einspeisen ins Netz, was du irgendwie vielleicht nicht darfst oder so. Ne? Manche wollen das gerne, auch kostenlos, aber irgendwie sagt der Anbieter, die Stadtwerke sagen, nein, du darfst das einfach nicht einspeisen, solche weirden Sachen, ne?
Ja, weil die Netze halt überlastet werden können, im Zweifel, weil jeder im Sommer dann auch reinballert, dann das, was soll ich mit dem ganzen Strom? Dann ist die Frage, was kriege ich davon? So, dann, wenn du zu viel machst, bist du auf einmal ein Gewerbe und dann musst du irgendwie Steuern zahlen, dass du Strom produzierst. und das heißt, du hast halt dein Ideal, so was hätte ich gerne, und dann ist es aber weird, tricky, und dann musst du überlegen, was mache ich denn mit dem ganzen Stromüberschuss im Zweifel, wenn ich dann für den Worst Case plane? Plane ich ja doch nicht für den Worst Case und gehe davon aus, dass ich mir im Zweifel im Winter halt Strom einkaufe, vom Netz quasi. Und das ist für mich dieses große Spielfeld der unendlichen Abzweigung und Entscheidung und Details, die vielleicht eine Entscheidung, die super cool klingt, auch unsexy machen kann. Weil ich würde für mich sagen, wenn ich unendlich Geld hätte, würde ich einfach ein ganzes Haus voll pflastern mit Solar. Und hätte halt voll viel davon, von dem Strom, und wird den irgendeine Verbrauchsform, wenn ich schon finde.
Wie St. Martin.
entweder schmeiße ich den für Umme quasi ins Netz, so, soll halt sich jemand dran freuen, oder ich mache 2 Autos damit voll, oder habe eine Bitcoin-Mining-Farm irgendwie unten im Keller oder was, oder kauft mir halt irgendwie, also, irgendwas
wird Strom schon einfallen. Weg, sind wir ehrlich. Ihr kriegt den Strom
exakt.
Schon weg.
Ja. So. Und das ist halt, aber das ist halt nicht, ich glaube, was halt jetzt das Ganze noch schwieriger macht aus Perspektive der Menschen, die das halt für sich gerade in Erwägung ziehen, ist, hast du dieses Mindset? Also hast du dieses, ich krieg den Strom schon weg, Mindset? Oder hast du eher dieses Mindset, ja, das ergibt alles keinen Sinn, das gebe ich 10.000 Euro mehr aus, dann mache ich mir im Worst Case lieber doch so ein bisschen. Und ich kann mir halt vorstellen, ja.
Weißt du, was da ein Punkt für wäre, wo ich denke, das wundert mich, dass wir da in Deutschland noch nicht viel mehr drüber nachdenken? Wie in Deutschland, wir Menschen, Klimaanlagen. So, das ist doch eigentlich was unendlich viel Strom frisst, sozusagen. Aber wie geil wäre das, wenn man wirklich so eine Art, ist kein Perpetuum mobile, aber wenn du sagst, ich nehme Energie von der Sonne, die Sonne macht mein Haus ganz, ganz warm, aber ich habe ein Gerät, das mit der Energie Sonne betrieben wird, um mein Haus wieder kalt zu machen, weil es wird irgendwie immer wärmer gefühlt. Mir geht es wahnsinnig auf den Nerv. Und in allen, um uns rum, in allen Ländern ist es irgendwie völlig klar, dass irgendwie Klimaanlagen in den Häusern verbaut werden, sozusagen. Und irgendwie machen wir das nicht. Und das wäre, also ich verstehe, wenn man halt das, weil die wahrscheinlich super teuer sind, mit Strom zu betreiben, aber wenn wir eben in diesem, wir sind in diesem, wo komme ich hin mit meinem, wenn ich mal ein Solarpanel zu viel auf dem Dach habe, im Sommer, in fucking Klimaanlagen.
Ist halt das, wo ich halt irgendwann jetzt so ein bisschen verzweifelt, wo ich dran verzweifelt bin, ist, dass, das eigentlich aus meiner Sicht der smarteste Fall wäre es, du hast eine Wärmepumpe, die gleichzeitig Klimaanlage irgendwie ist.
Genau.
Weil das Prinzip ist ja exakt dasselbe, nur umgedreht. So, du kannst ja, so, dann kannst du auch so Möglichkeiten, hast ja so Möglichkeiten wie, dass du im Sommer einfach das Wasser, was so durch deine Rohre fließt, in deine Heizung einfach kalt machst. Also du kühlst das leicht ab, und schickst kaltes Wasser quasi einfach so durch die Rohre.
Habe ich das bei Fußbodenheizung schon mal gelesen, irgendwie, dass es
das. Ja, das gibt, ist bei uns so tatsächlich so. Ach, der
das Fall, hast du mir aber erzählt. Das
bringt erzählt. Nicht so arg viel jetzt, also wahrgenommen. Aber auch wie du sagst, eine Klimaanlagen wären halt voll smart, so irgendwie fürs Wohlbefinden, aber auch so für einfach fürs Klima.
Und fürs Arbeitsklima auch so an Arbeitsstätten und solche Sachen, in Schulen und so.
Ja, und ich habe mal so aus Jux einfach mal so eingegeben, die 10 geilsten Wärmepumpen, die man so kaufen kann. Und da habe ich halt gemerkt, das ist halt nicht intuitiv. Das ist halt nicht so, wie soll ich sagen, das ist nicht für Menschen gemacht, die nicht gerade sich damit super krass auskennen. Weil dann hast du so, stell dir vor, du kaufst einen Kühlschrank, aber Kühlschrank ist relativ simpel. Du weißt, du kannst so Temperatur einstellen und der ist halt laut oder leise. Aber das endet damit eigentlich auch schon. So. Wärmepumpen ist da so voll, die machen das so hart kompliziert. Erstens geben die den so richtig crazy Namen. MRX37 2017 Version P3. Wo du denkst so, unnötig, ne? So, erstens, die Namensgebung ist komplett weird. So 1000 Sachen, wo ich mir denke, ist das wirklich relevant? So, was für eine Kühlflüssigkeit wird verwendet? Oder was für Kühlmittel wird verwendet? Dann gibt es dann das eine mit Propan, Argon und was weiß ich, irgendwas umweltfreundlich versus nicht umweltfreundlich. Und du denkst dir so, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, wenn ich die kaufe, die dieses nicht das Öko-Kühlmittel drin hat, aber irgendwie dafür besser funktioniert? Was passiert eigentlich damit? Dann hast du so irgendwelche Dezibelzahlen, wo die Menschen denken so, ja, was weiß ich denn? Dann so, ja, gibt es die Variante mit Bohrung und ohne Bohrung und was Wasser aus Wind, aus was weiß ich? Und du bist komplett lost.
Also es ist wirklich, als wäre es kein Markt für den Privaten. Das wäre, als wäre es ein Markt quasi für eine Baufirma, hat den Auftrag, ein Haus zu bauen mit einer Wärmepumpe und die kennen sich damit aus und die wissen, welche Wärmepumpe sie kaufen, wenn überhaupt. Aber ich und du würden da niemals eine Wärmepumpe kaufen, weil wir völlig verzweifeln würden, richtig?
Ja, und das ist halt das, wo ich bedenke, da steckt halt so viel Potenzial drin, aus Perspektive der Hersteller, einfach zu sagen, hey, das ist quasi, also es gibt, weiß ich nicht, es gibt drei Modelle, S, M und L, und du entscheidest eigentlich nur, welches von den drei Modellen findest du ganz geil, und das war's, und das kannst du selber entscheiden, weil du einfach weißt, die sind halt leise, die sind halt irgendwie kompakt und die sind halt irgendwie, die machen ihren Job so. Du musst, das ist wie bei so einem Laptop-Kauf oder so, oder beim Handy-Kauf, du brauchst nicht 70.000 Varianten, du brauchst eigentlich nur eine, die, wo du weißt, die ist halt fucking gut. Und mein Eindruck ist halt einfach, dass auch von Herstellerseite da jetzt einfach nicht genug gemacht wird, um es halt auch leicht zu machen, diese Entscheidung. Aber am Ende, und ich glaube, um es leicht zu machen, ist so meine Schlussfolgerung, ist, wir müssen die Preise halt runterkriegen, weil es muss, weil es macht, das ganze System ist nur so komplex, weil du halt dieses Budgetlimit hast. Mhm. Aber wenn dein Budget dir quasi alles kaufen kann, dann wird ja niemand bis mit dem Stift irgendwie als Nachkommastelle ausrechnen, welche Budgetverteilung jetzt am smartesten ist, sondern du machst einfach, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 20.000 Euro, cool, da Solar aufs Dach, bumm, fertig, Wärmepumpe, bumm, fertig, Klimaanlagen, bumm, fertig, das Thema ist durch. Heute ist es so die übelste Wissenschaft, du musst, wenn ich aber nur so viel Geld zur Verfügung habe, dann kann ich mir gar keine Wärmepumpe leisten, also lasse ich die Ölheizung drin, aber darf ich das per Gesetz, also, muss ich die jetzt tauschen, nicht von der Bank, aber die Zinsen sind teuer, also kein Wunder, dass die Leute durchdrehen,
total, weil du willst da nicht überlegen. Du willst überlegen, bei welche Wandfarbe nehme ich? Nehme ich irgendwie die Orange für zu teuer oder das Blaue? Ne? Wie designmöbel ich richtig mein Haus ein? Da willst du überlegen und Budgetüberlegungen haben. Aber du willst nicht überlegen bei, ich investiere jetzt hier in was, das die nächsten 30 Jahre irgendwie oder 20 Jahre in meinem Haus irgendwie krass sein soll und muss jetzt schon Abstriche machen. Jetzt kaufe ich schon ein Modell, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade schon nicht so geil. Das muss jetzt 20 Jahre hier irgendwie die Lummer am Laufen halten. Das verstehe ich total, dass das ja total ein blödes Gefühl ist. Das ist also...
Ja, und ich habe für mich jetzt einfach so gedacht, hey, ich fände es halt so smart, wenn man einfach sagt, man kann sich den Luxus erlauben und einfach quasi so auf der weißen Wiese, also auf der grünen Wiese einfach planen. Man hat weißes Blatt Papier und sagt, okay, ich mache das jetzt so und so und so. Und das ist mein Setup. So. Und ich mache es nicht unnötig kompliziert. Ich mache da keine hybriden Varianten mit irgendeiner Bestandsheizung, sondern alles raus, komplett neu, komplett geil. So ein paar Batterien rein, bisschen Photovoltaik, bisschen Wärmepumpe und Fußbodenheizung only, weil das viel weniger Temperaturbedarf hat als diese Heizkörper. So. Ja. Das wäre für mich so mein Setup für heute. Und das
als im Zweifel Gesamtpaket, auch so anbieten und so, dass die Leute wissen, okay, das ist abgestimmt auf dein Haus, dann kommen im Zweifel nochmal Experten, die gucken sich das Haus an, mit dem Lichteinstrahlung und so weiter, aber dass sie sagen, du bist zwei Personen, diese Akkumenge reicht, die hast ein Elektroauto, ja, nein, fertig ist die Nummer, das ist dein Setup, so, ne?
Genau, und ich glaube halt, das Coole ist halt, man ist mittlerweile ja so an dem Punkt, wo man sagt, okay, man weiß, Elektroautos sind jetzt nicht irgendwie etwas, was morgen wieder verschwindet. Man weiß ungefähr so, wie gut oder wie schlecht halt Solaranlagen halt oder Photovoltaikanlagen so in Deutschland halt performen. So, man hat genug Erfahrungswerte, man hat genug Leute, die das jetzt gemacht haben. Und ich glaube, dass jetzt so ein Punkt ist, wo man einfach für sich so eine gewisse Planungssicherheit auch reinholen kann. So nach dem Motto, was wird mein Bedarf sein? Das müsste relativ schnell zu klären sein. Und was kann ich von meinem Haus quasi erwarten mit der Dachfläche, die ich habe und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt meine Hoffnung, dass die Variablen schon mal so ein bisschen gesetzt sind, dass man sagt, okay, was brauche ich und was kann ich überhaupt erwarten? Und dass man dann quasi eigentlich nur noch die Frage beantwortet, so und was ist jetzt für mein Budget halt das Smarteste, was ich jetzt irgendwie machen kann? Ohne da jetzt irgendwie den Need zu haben, sich da tausende von Stunden mit zu beschäftigen und sozusagen, aber welche Wärme hole ich mir jetzt, hole ich mir die oder die, welche Batterie hole ich mir jetzt, hole ich mir die oder die, welche Photovoltaik hole ich mir die oder die. Wie gesagt, das wäre so geil, weil einfach sagt, hier ist so ein Gesamtpaket, so, hier ist ihr fertiger Computer quasi, sie müssen sich nicht mit den Grafikkarten und den Chips auseinandersetzen, also, hier ist das Set, so 1, 2, 3, rein, installieren, fertig. Und der einzige Weg ist, glaube ich, das hinzukriegen, ist einfach die Kosten von diesen Einzeldingen einfach runterzutreiben.
Genau, und ich wollte gerade sagen, im besten Fall in dem Zuge dann auch noch zweifelnde Finanzierung anzubieten, dass du sagst, pass auf, du kannst dir jetzt gerade S leisten, wir würden dir aber M empfehlen, weil bei deiner Menge und so wäre das sinnvoll, du brauchst dafür irgendwie 4.000 Euro mehr, pass auf, du kannst sie über die nächsten 10 Jahre bei uns irgendwie abbezahlen, hier lustiges Kredit in Finanzierungsmodell XY, damit du direkt weißt, ah, okay, will ich das machen, aber die Firma weiß, genauso wie du weißt, es ist eine Langzeitinvestition, da ist es irgendwie kacke, jetzt zu sparen und dann ungut da schon reinzugehen. Deswegen haben wir hier für dich schon mal prepared irgendwie diese zwei Angebote, wenn du das Größere haben willst, was wir dir empfehlen würden als Experten. Dann kannst du immer noch eigenständig sagen, nee, will ich aber nicht. Oder du sagst halt, jo, ich gehe mit dem, dann bin ich sicherer aufgestellt vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin halt, ich hätte da irgendwie Bock drauf tatsächlich, so von der Idee her, sowas zu planen für mich selber. Aber ich kann auch voll verstehen, dass es für viele Menschen wahrscheinlich der Horror gerade ist, sich da durch zu navigieren. Einfach weil du so viele Sachen hast, die deine Entscheidung beeinflussen in irgendeiner Form. Und das geht mir tierisch auf den Keks. Also die Tatsache, dass es so kompliziert ist, dass man eben keinen Bock hat, dass es einfach so wieder diese Situation ist, wo du einfach sagst, okay, ich muss darauf vertrauen, dass irgendwer anders smarte Entscheidung für mich trifft. So.
Und das musst du ja am Bau eh so viel, ne? Dann keine. Also es wird ja so, also wenn du jetzt baust wirklich ein Haus neu. Angenommen, du hast dich jetzt 30 Stunden eingelesen in Photovoltaik und so weiter und hast einen Plan. Und auf einmal passieren Dinge am Bau und auf einmal geht dein Budget anders, es dauert länger, es funktioniert aus irgendwelchen Gründen das und das nicht. Du hast ja eh so viele Unwägbarkeiten in so einem Prozess drin, dass du halt echt.
Ja.
Die Prozesse, wo du wirklich einfach Geräte kaufst, wie halt Solarpanels und Pumpen, die musst du irgendwie schlank und schnell hinkriegen, weil, dass du, keine Ahnung, eine Grundrissplanung, dass du da ein bisschen länger, dass das komplexer ist, weil dann jemand sagt, hey, pass auf, aber für so einen Keller, Waschkellerraum würden wir euch lieber das ein bisschen empfehlen und so. Das ist ja völlig klar. Aber bei Sachen, wo eigentlich die Leistung klar ist, wo das Haus steht, klar ist, wie das Dach ausgerichtet wird, das sollte nicht noch zu sicher Abfuck sein, weil dann machen es ja auch weniger Leute. Weil dann werden die Leute sagen, kann ich nicht doch nochmal so ein Gasding jetzt hier irgendwie schnell einbauen, bevor das irgendwie nicht mehr gemacht werden darf, weil ich habe nicht so Bock, das anders zu machen. Und natürlich vielleicht auch nicht das Geld, weswegen du sagst, wie du richtig sagst, das Budget da irgendwie wichtig sein muss, ja.
Ja. Ja, und ich glaube halt, was halt für mich das größte Learning war, war ich tatsächlich sozusagen, du musst einfach davon ausgehen, dass du so planst, dass du einfach viel zu viel Strom produzierst. Plan einfach damit, dass du irgendwie so 50 HD 8K Fernseher 24 Stunden am Tag laufen lässt. Plan mit 7 Kühlschränken, plan mit 3 Elektroautos, die so parallel, also plan halt über deinen aktuellen Stand so. Weil dann hast du jegliche Freiheit für allen geilen Scheiß, den du dir vorstellen kannst. Klimaanlage, kein Problem. Oh, ich mache meine Batterien voll und was ist denn hier für Überschussstrom, weil sie nutze ich für, was weiß ich denn, Trainierung, welche AIs in meinem Keller mit den Grafikkarten, die ich dort installiere, die so viel Hitze abgeben, dass das irgendwie mein Heizungsersatz ist. Übrigens, keine Ahnung. Aber ja, das finde ich halt so
super spannend. Das war einfach. Total. Aber was man ja immer noch machen kann, ist eigentlich doch mit der Anzahl der Panels quasi einfach variieren, dass du sagst, pass auf, ich habe genug Platz auf dem Dach für 8, ich komme jetzt mit 4 aus, kann aber easy in 10 Jahren, wenn ich merke, boah, alles hat mehr Strom verbraucht, nochmal 3 draufklatschen. Vielleicht dann genau. Ein bisschen neuere, ein bisschen coolere und so. Das heißt, du musst jetzt ja nicht jetzt mit, wenn du wirklich keine Verwendung dafür hast, mit übermäßigem Strom starten, aber du kannst es ja schon mal so planen. Und wenn du merkst, ha, auf meinem Dach geht aber nicht mehr, als jetzt schon quasi Maximum sozusagen wäre, dann musst du wahrscheinlich wieder überlegen, was gibt es für andere Lösungen in irgendeiner Form. Aber ich glaube, das würde ich dann auch nicht machen. Wenn du jetzt weißt, wenn ich jetzt Panels aufs Dach baue, kriege ich irgendwie 60% abgedeckt, dann würde ich auch sagen, aber ich will ja eigentlich in 10 Jahren 100% noch hinkriegen. Und wenn du dann weißt, naja, es wird dann eher 30% in ein paar Jahren sein, dann ist wirklich die Frage, lohnt sich diese Investition in irgendeiner Form? Oder muss ich nicht eher mein Dach umbauen und sollte da erstmal investieren oder keine Ahnung was so in die Richtung?
Ja, ja. Das stimmt, das stimmt.
Aber nochmal kurz zum Anlass quasi. Baust du gerade quasi eine Website so ein bisschen für so Onboarding-Prozess oder ist es einfach so eine Empfehlungswebsite oder was ist quasi gerade so grob? Kannst du das sagen?
Nee, es ist einfach so das Ziel gerade, einfach, wie soll ich sagen, Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, quasi zu informieren über verschiedene Seiten, die dann wahrscheinlich über Google kommen, sagen, hey, ich brauche Infos, lesen dann, machen sich schlau, um die dann zu befähigen, quasi für sich selber dann auch mit Unterstützung, wahrscheinlich, also wie gesagt, das werde ich alleine machen, mit Unterstützung dann aber zu sagen, hey, ich fühle mich sicher genug in der Materie, um Entscheidungen auch gesamtheitlich für mich zu bewerten. Also ich bin nicht komplett dumm und sitze da und denke so, ja, okay, das, was Sie sagen, sondern so, ja, okay, ich hätte aber gerne ein bisschen mehr Solar vielleicht oder ich hätte gerne ein bisschen mehr davon oder ein bisschen weniger davon und ich möchte nicht dieses komplexe Setup, ich bin gewillt, vielleicht mein Budget zu erhöhen, was auch immer, aber dass die Leute halt befähigt werden, zu navigieren und selber halt eben ihre Entscheidungen mindestens mal die Entscheidung mitzutragen, sage ich, ja, das ist smart, ich verstehe, warum das smart ist und ich stehe dahinter und sich eben nicht lost zu fühlen, so wie wir uns immer bei irgendwelchen Kfz-Mechanikern lost fühlen, weil die sagen einfach, ja, das ist kaputt, ich muss reparieren.
Der Schnudel-Nudel okay, muss mit dem Bibel-Diebel verarbeitet werden und man denkt so, ja, okay, erzähl mir, was du willst, Willy Wonka. Wenn mein Auto nach Schokolade schmeckt danach, glaube ich dir.
Ja, und ich habe so den Eindruck tatsächlich, dass es da wenig Quellen gibt, die Basics einfach simpel runterbrechen, ohne dass man sich sofort die Details verliert. Weil oft ist es so, du liest so eine halbe Passage und denkst dir so, aber ich wohne hier und mein Dach hat eine Ost-Nord-Ausrichtung. What? Bin ich jetzt raus? So, dann verlierst du dich in diesem Detail und stellst gar nicht die große Frage oder versuchst gar nicht das große Bild zu verstehen, sondern bist sofort bin ich jetzt raus? Welche Wärmepumpe? Ich habe hier 3 im Angebot. Hä? Kauf jetzt die? Ist das okay? Aber ja, also
es ist genau das Problem. Wenn du einmal für dich abgehakt hast, ich habe eine Nord-Ost-West-Süd-Dach, keine Ahnung was, damit funktioniert Solar nicht, dann wirst du die nächsten 5 Jahre erstmal abgespeichert haben, nee, Solar funktioniert bei mir nicht. Und dann bist du erstmal wieder raus aus dem ganzen Prozess, bis dich dann jemand wieder überzeugen kann, nee, warte mal ab. Es gibt jetzt irgendwie neue, coole Sachen, es gibt rotierende Dächer und deswegen funktioniert es bei dir auch. Das ist ja erstmal wieder ein Prozess, weil wir kennen uns alle, wenn wir uns mal reinfuchsen in irgendein Thema und wir uns dann eine Meinung gebildet haben, dass wir dann nochmal diese Zeit in das gleiche Thema investieren, um dann wieder eine neue Meinung zu haben, das dauert dann erstmal im Zweifel. Da macht man erstmal andere Dinge im Zweifel. Ne?
Ja. Und ich fände es halt so geil, weil ich glaube, das ist so der ultimative Durchbruch, wäre halt, wenn irgendeine Firma einfach sagt so, fuck it, wir machen es jetzt und einfach sagt, wir produzieren jetzt zum Beispiel Wärmepumpen für die ganze Welt. Wir bauen jetzt die ultimative, gigantische Wärmepumpenfabrik und die produziert so viele in so einer hohen Stückzahl, dass die Preise halt einfach nur 1/10 von dem sind, was man heutzutage. Also wenn du jetzt sagst, du zahlst 3.000 statt 30.000, was meinst du, was dann passiert? Ja, jeder Trottel hätte am nächsten Tag eine Wärmepumpe. 3, 5, was weiß ich denn. Aber die Leute werden halt gar nicht mehr, also ich glaube, es ist wirklich, für mich ist so die Quintessenz, scheiße, irgendwer muss das machen. Irgendwer muss hinstellen und sagen, wir machen es jetzt einfach in einer Menge, die du dir nicht vorstellen kannst, um den Preis zu drücken. Wir machen damit auch alle anderen platt. So, sind ein bisschen so aggro, klingt auch ein bisschen fies, aber ich glaube sonst, weil sonst ist dieses Budget Knauserei und oder mit dem Bleistift nochmal nachrechnen, so dritte Nachkommastelle, das ist too much. Mhm. Das ist mein Fazit aktuell. Das ist einfach zu viel, zu wenig Budget.
Mhm. Ja, verstehe ich total. Also gerade wenn es um Häuser geht, weil das ist ja das, zum Abschluss, das ist ja das Interessante, dass gefühlt für die meisten, also wahrscheinlich für so gut wie 99% der Menschen, die größte Ausgabe in ihrem Leben ist und war, ein Haus zu kaufen, zu bauen, zu renovieren oder in irgendwas. Wir bewegen uns ja sonst niemals in so Sphären. Wenn dir sonst jemand erklären würde, ich nehme jetzt irgendwie einen Kredit auf, der ist irgendwie 700% meines Eigenkapitals oder so, dann würde für, keine Ahnung, für einen Gaming-Rechner, würden Leute sagen, hä, ist dein Ernst, bist du bescheuert? Und bei dem Haus sind wir so, ja, das muss man ja machen, das ist ja so, man gehört ja dazu. Das heißt, es ist ja irgendwie ein Markt, der eh schon so teuer ist, für Menschen so lebensentscheidende Dinge, wo die dann irgendwie 30 Jahre ihren Kredit abbezahlen, dann gibt's Ehen, die auseinanderbrechen, Häuser, die um die gestritten wird und alles trägt sich in das im System, weil Leute wissen, ich vererbe das dann irgendwann mal, das heißt, die Kinder werden es dann nochmal haben, die denken sich, oh Gott, wie soll ich mir die Wärmepumpe dafür leisten? Aber das ist dann irgendwie so ein System, wo eh so unendlich viel Geld drin steckt, dass das, glaube ich, und Wohnungsmarkt und diese ganzen Sachen ja eh ein Thema sind. Und jeder Faktor, der da günstiger wird, Strom und dieser ganze Kram ist ja ein großer Faktor in der jetzigen Zeit, der hat ja auch ganz viele Auswirkungen auf wahrscheinlich dann andere Bereiche, wie eben Preis von Wohnungen, Preis von Häusern, weil sie auf einmal günstiger werden, weil die merken, okay, Häuser tragen sich selber, du brauchst quasi gar keinen Strom mehr für Häuser, ist eigentlich fast egal, wie groß du die baust und so weiter. Dachgeschosswohnungen sind egal, weil Klimaanlagen einfach rund um die Uhr laufen können, weil sie selber angetrieben werden und so weiter. Und das, deswegen finde ich, ist das so ein Bereich, wo man ja auch total verstehen kann, wenn Firmen da einfach jetzt super, also warum nicht jetzt, warum jetzt erst so, ne, wenn da Firmen eigentlich super krass rein müssen, sozusagen. Ich hatte noch einen letzten Gedanken von dem, was du eben so ein bisschen erzählt hast zwischendurch, da wollte ich dich unterbrechen. Da muss ich auch mal dran denken, da haben wir kurz mal in Tape 117 drüber gesprochen. Da ging es darum, so Smart Home fest verbaut im Bau. Also, dass du jetzt quasi dann, wo es darum ging, ne, wie planst du eigentlich das in 10 Jahren und was passiert dann eigentlich so? Und ich muss zugeben, wenn ich mir manchmal so Videos angucke, von so Anbietern, die so Smart Home im Bau einrichten quasi. Ja, das klingt immer sehr cool, weil das einfach perfekt ist für das, was es gerade quasi ist, sozusagen. Aber irgendwie würde ich mich da immer mit schwer tun, mir immer denken, hä, aber was ist, wenn in 4 Jahren da keine Software-Updates mehr kommen, wer reißt die Verkabelung raus, wer verspricht mir, dass das auf gar keinen Fall so ist und so. Und deswegen finde ich, muss man eigentlich im Kopf haben, wir bauen einfach so, also meine Zukunft wäre dann so, wir bauen so Fertighäuser, so geile 3G-gedruckte Häuser gefühlt, die halt einfach nicht so super individuell von außen sind, weil das ist mir egal, wie Häuser so von außen aussehen, persönlich. Ich verstehe, wenn Leute ein Stadtbild anders haben wollen und so, aber von außen völlig egal, möglichst effektiv, geil individualisiert, weil wie du die Räume dann, wie du die Wände ziehst, ist eigentlich egal, solange du irgendwie 3 anklickst und die sind irgendwie tragend, dann hast du irgendwie schon vorgemerkte Spots in dieser Maske, wo du sagen kannst, da kann irgendwie die Klimaanlage, da kann der Wärmetauscher, die Wärmepumpe irgendwie hin und so weiter. Und solche Klötze bauen wir einfach durch die Gegend und die sind so viel günstiger, weil sie einfach massenproduziert werden können zu einem guten Standard. Die tragen sich quasi selbst. Das Dach ist richtig ausgerichtet. Du musst quasi nur wie bei Sims immer kannst du das Haus im 90-Grad-Winkel quasi drehen und dann bestimmen, wo deine Eingangstür ist und so weiter. Also irgendwie frage ich mich so ein bisschen, warum das noch nicht mehr ist, weil wir uns ja schon vor 10 Jahren oder so hat man gesagt, oh, jetzt Häuser werden jetzt immer mehr so Fertighäuser und solche Sachen. Wo ich mir denke, warum ist da die Baufirmen, warum sind die, also was fehlt denen, um da so einen super krassen Massenmarkt zu produzieren? Weil wenn du das hier schaffst, kannst du ja auch in die ganze Welt diese geilen Hauskonzepte quasi exportieren, sozusagen. Dann, also ne, so ein deutsches Haus wirkt ja, also wenn du die Hurricane sagt, man, alle lästern immer über die amerikanische Baukunst sozusagen, diese Papphäuser, über die man gesprochen wird, aber wenn du das halt in gut machst sozusagen, weiß ich nicht, warum das nicht ein Markt ist, wo Menschen so krass hinterher sind, dass sie da einfach das machen.
Ich glaube, du hast halt so drei Sachen, die das schwierig machen. Auf der einen Seite hast du halt eben immer die Frage, wie dringlich ist es denn? Also wie viel, also kann ich mir, Boden und Haus leisten grundsätzlich. Und ich glaube, solche radikalen Veränderungen hast du halt in der Regel dann, wenn es halt sehr, sehr brenzlig wird. Also wenn du merkst, so, also wenn wir jetzt zum Beispiel heute sagen würden, okay, ein normales Einfamilienhaus ist halt einfach für niemanden mehr bezahlbar, weil die Dinger kosten irgendwie 5 Millionen Euro so zu bauen, so ein Reihenhaus, weil eben, was ich aus Gegebenheiten jetzt der Preis so extrem hochgegangen ist.
Ja, du müsstest ja nur sagen, Kredite funktionieren nicht mehr, weil niemand kauft sich ja aus seinem Eigenkapital in der Regel Häuser gerade. Das ist ja immer kreditfinanziert. Ja. Wenn ein Kreditsystem sozusagen so nicht mehr funktionieren würde, oder Menschen kriegen keine Kredite mehr, dann könnte man sich ja kein Haus mehr leisten, so theoretisch. Ne?
Genau, oder zum Beispiel einfach die Handwerker fehlen. Also niemand, ja, es ist niemand da, der das Haus baut. Deswegen, wenn du jemanden willst, dann musst du halt voll viel für die zahlen, ergo der Preis geht hoch. Ich glaube, sowas müsste kommen, damit man so genug Anreiz hat zu überlegen, okay, wie kriegen wir den Preis von 5 Millionen wieder auf 1 Million runter? Mhm. Und jetzt ist es so, naja, wir könnten jetzt lange dran forschen, aber kriegen wir
es
den
Preis
vom
aktuellen Niveau? Es gibt ja Dörfer, da können Leute eh noch hingehen.
Ja. So, das halt, dann hast du halt diese Komplexität der Nichtstandards. Also, das geht das ja ein bisschen auch von den amerikanischen so Vorstadtsiedlungen, die sehen halt aus wie so, okay, da hat jemand einfach unendlich viel Fläche und hat einfach so was reingezeichnet, das ist jetzt die neue Siedlung. Ja. Es ist halt oft schwieriger, so in so ballungsnahen Räumen, also so Ballungszentren, wo du einfach merkst, okay, ja, wir haben halt nicht dieses perfekte unendliche Feld, sondern wir haben jetzt hier so ein Gebiet, da ist genug Infrastruktur, da wollen Leute wohnen und da können wir es jetzt nicht so perfekt einzeichnen. Da müssen wir halt so ein bisschen Individualität drin haben. Und gerade weil du gesagt hast, das ist halt so die größte Anschaffung, die man tätigt, und das hat so viel, wie soll ich sagen, auch emotionalen, sentimentalen Wert, ist die Idee von, ne, so, wie kann ich meine Individualität ausleben und das Haus noch irgendwie so, das Ding, wo man so sich selbst irgendwie verwirklichen kann, komischerweise. Ohne dass ich jetzt sage, das ist der einzige Weg, aber das ist halt so, das, was, wo ich glaube, dass die drei Sachen machen es halt schwierig zu sagen. Man rollt jetzt eben an der Häuserfront quasi diese Standardhäuser im Akkord aus. Ich glaube halt, das, was halt jetzt schon extrem helfen würde, ist, wenn man sagt, naja, so ein Haus ist ja erstmal einfach nur ein paar Steine aufeinander gesetzt und das funktioniert auch irgendwie. Aber wie können wir halt sicherstellen, dass eben das Innenleben von dem Haus halt so gedacht wird, dass es zukunftssicher ist, aber auch gleichzeitig irgendwie cool ist, so ein bisschen Plug-and-Play-mäßig. So. Dass halt, dass du einfach sagst, okay, man plant das Haus und man weiß, okay, wir planen da relativ viele Stromleitungen mit ein, auch mit Starkstrom, ne, in bestimmten Bereichen, dass du eben sagst, hier kann ich eben halt auch Sachen laden, die mehr brauchen als Toaster. Also weiß nicht, ob es jetzt irgendwann der Roboter ist, den man da lädt, oder das Elektroauto auf jeden Fall. Dass man einfach sagt, so, das Haus ist halt genug Kabel, so, die kann man irgendwie easy erreichen und dort kann man Sachen reinstecken. Ne? Dann kann man eine Batterie dran stecken oder halt irgendwie Elektroauto dann laden und so weiter. Und viel mehr macht man gar nicht am Haus selbst, sondern man erschafft halt diese Orte, wo man Sachen so reinplagen kann, so, da kommt die Wärmepumpe rein, so, nimm das, egal welches Modell, setz es hin und steck den Stecker rein und dann funktioniert's. Das würde halt, glaube ich, schon mal enorm viel helfen, einfach, um die Komplexität da rauszunehmen.
Ne? Genau, einfach so offene Kabelschächte, also nicht offene, aber so erreichbare Kabelschächte und so Sachen, so, dass man, ne, nicht immer alles in die Wand ballern muss und solche Sachen, sondern dass halt so klar ist, okay, du hast überall, weiß ich nicht, in den Fußleisten oder so, da laufen irgendwie verschiedene Leitungen lang und die kannst du einfach kurz aufmachen und kannst damit arbeiten. Also, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da wäre viel Effizienz und viel irgendwie möglich, aber wahrscheinlich, wie du dein Fazit des Themas ist, das Budget ist einfach das Thema. Also, du kannst dir das geile, modulare, keine Ahnung was Haus denken, aber wie viele Leute könnten sich das leisten, wie viel würde es Sinn machen, und es macht wahrscheinlich einfach nicht genug Sinn, weil wir zu viele, also positiv eigentlich gesprochen, zu viele alte Häuser eben haben, die noch vollkommen in Ordnung sind, wo es völlig übertrieben wäre zu sagen, wir müssten da jetzt keine Ahnung was mitmachen. Und deswegen machen die Leute dann immer nur so ein bisschen, weil es einfach reicht und es einfach trotzdem cool ist sozusagen. Und wir kennen alle, dass ich wohne hier gerade in einer fremden Wohnung. Am Anfang habe ich mich über irgendwelche Kleinigkeiten genervt und jetzt in Woche 2 denke ich mir schon so, ja, das ist mir irgendwie auch lacht. So, ne, genau. Also das ist, glaube ich, der perfekte Blick hat man immer in der Planung und in der Theorie und in der Praxis funktionieren die Dinge. So. Das ist egal, ob der Fernseher weiter links oder rechts hängt, irgendwann. Wenn das Licht drauf scheint.
Ist nicht egal.
Ja. Yes! Ja. Vielen Dank in den Einblick in ein Thema, wo ich wirklich gar keinen Schimmer von habe, irgendwie. Auch als jemand, der irgendwie immer nur, also vielen Wohnungen gewohnt hat, so gefühlt, und irgendwie das also auch nicht viel wahrgenommen habe, und dann, als wir in dem Haus in Trostorf gewohnt haben, Ja, man kauft halt irgendwie, also es gibt irgendwie drei Häuser zur Auswahl, die im Budget sind. Man guckt sich alle drei ein und nimmt das, das irgendwie cool ist, so am coolsten ist, wo man dann schon irgendwie so merkt, ja, die und die Sachen passen einem nicht so ganz. Die macht man irgendwann mal, macht man dann irgendwie eh nicht, gewöhnt sich dran, passt schon und cool ist genau. Die Nummer. So. Also ich glaube, das ist halt so ein Thema, wo man super viel theoretisieren kann, so, aber wo viele auch einfach gut mitfahren in der Regel, wenn man einfach, ja, nach Praktikabilität so ein bisschen guckt. Aber wie du bei dem Thema gesagt hast, was es halt jetzt komplexer macht für alle gezwungenermaßen ist, sich Gedanken um diesen ganzen Stromkram zu machen, dass es eben nicht einfach nur, weiß ich nicht, will ich 2 Bäder oder 3 Bäder haben, sondern will ich, wie funktioniert das alles hier und dafür muss ich mich da beschäftigen und das ist stressig.
Ja.
Interesting, was geht bei dir die Woche noch?
Die Woche geht nicht so viel. Es kommen immer mehr so Weihnachtsthemen mit dazu.
Mhm.
Also. Ah, oh, ja, in so ein paar Wochen muss man sich um einen Baum kümmern. Ah, wäre nicht ein bisschen Deko angemessen? Süß. Ja, irgendwie schon.
Oh,
dann backt man das Plätzchen, dann geht man zuerst auf den Weihnachtsmarkt, der jetzt nächstes Wochenende aufmacht. Keine Ahnung.
So, so witzig, was aus dir geworden ist. Alles Sachen, die du vor 4 Jahren nie gemacht hättest. Nein, das tut nicht ganz.
Digga, ich habe gesehen, die haben voll die geilen Sachen zu essen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist das, was mich dahin zieht tatsächlich. Mm. Geile Essens.
Aber auch viele Menschen.
Ich
bin gespannt auf Willis Weihnachtsberichte. Das wird gut.
Ja, das Geile ist, du holst dir was zu essen, verschwindest da wieder.
Ich bin gespannt, was du erzählen wirst.
Ja. bei dir so? Was geht die Woche?
Ja, Montag ist das Alligator-Konzert, das Verschobene von vor einem Jahr, weil er krank war. Die Lehrerkonferenz, das heißt für mich wieder, ich habe die ersten beiden schon Unterricht und dann muss ich 5 Stunden warten, bis die Lehrerkonferenz anfängt. Das ist irgendwie ein bisschen weiß ich nicht. Ja, sonst ein bisschen klettern, sonst, aber gute Woche. Ich habe 2 Klausuren, die geschrieben werden. Das heißt, bei mir fängt jetzt so die Korrekturzeit an. Das ist ein bisschen nervig, aber ist auch irgendwie in Ordnung. Und was ein bisschen interessant ist vielleicht für uns auch im Podcast, ich wurde auch ausgewählt für das Interview bei der Qualitätsanalyse quasi. Das heißt, wir kriegen ja am Ende des Jahres die Qualitätsanalyse quasi in die Schule. Und natürlich habe ich mich sofort freiwillig gemeldet, weil ich dachte, gutes Podcast-Thema, da in diesem Interview teilzunehmen. Und ich bin mal gespannt, was die dann so für lustige Fragen stellen werden und wie das alles so läuft und ja, wie die so im Unterricht sich verhalten und so. Das kommt jetzt Anfang Dezember ist das.
Interesting. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt.
Yes!
Coolio.
Peace out. Et down.